Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du uns begegnest heute Nachmittag mit deiner unendlichen Liebe, mit deiner unendlichen Kraft und mit deiner unendlichen Herrlichkeit. Vater, und du erfüllst jedes einzelne Herz mit Kraft, Liebe und Stärke. Herr, und wir möchten heute aus deinem Wort lernen, Hoffnung schöpfen. Wir möchten aus deinem Wort lernen, gesund zu sein an Seele, Geist und Leib, Herr, und ganz stark zu sein im Kampf gegen alle Stürme und gegen alle Anfechtungen des Lebens. Vater, ich preise dich, dass du mitten unter uns bist. Gelobt seist du, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja, praise Gott. Und alle, die sich unser Fürbitte anbefohlen haben, das sind einige, die sich unser Fürbitte anbefohlen haben. Der eine und der andere weiß es. Und wir bringen es dir jetzt darauf. Alle unsere Nöte, unsere Lieben, unsere Freunde, Bekannte, die uns angerufen haben, die um Fürbitte gebeten haben. Wir besegnen all die Menschen, die sich jetzt öffnen dem Evangelium. Herr, wie ein Strom der Gnade soll es zu den Menschen fließen, von dieser Stätte, um diese Zeit jetzt gerade. Die Menschen sollen spüren, du bist bei ihnen. Und dein Engel geht umher und dein Engel tut Gutes an denen, die dich lieb haben. Halleluja. Und Menschen, die noch hart sind, die bekommst du auch noch weich. Amen. 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 Lass uns Platz nehmen. Warum ich das bete? Manche Menschen, die brauchen Härte, dass der Herr ein bisschen Härte anfasst, so ein bisschen schüttelt. Und dann wird schon was. Nein, ich denke, es ist wichtig, dass wir richtig beten. Wir beten manchmal so, Herr, segne sie. Und es bringt nicht viel. Wir müssen also auch manchmal ganz konkret werden. Herr, wenn du an bestimmte Personen denkst, da kommst du nicht mit Streicheleinheiten bei. Du musst schon hart anfassen, richtig ruppeln und schütteln und dergleichen. Heute Abend, zuerst einmal, wir haben ein paar Fragen gestellt bekommen, oder eigentlich kann ich alle beantworten. Drei Fragen hebe ich schon auf für das nächste Mal, bei der nächsten Fragestunde. Also, die ich bekommen habe, das sind Fragen, sind interessante Fragen, sehr interessante Fragen. Das schreibt jemand oder sagt jemand, ich selber kenne auch jemand, der von Bandscheibenvorfall geheilt wurde, der aber daraufhin das nächste Mal lebenslänglich Angina pectoris bekam. Dann fragt diese Person, das gibt mir schon zu denken, ist der Raum leergefegt, kommen nicht die Mächte siebenfach zurück? Wenn man zwar die Geschichte von der Person ein bisschen kennt, ich vermute, wer das ist, und dann muss man sich eines überlegen, wenn der Raum leergefegt ist, gereinigt ist und man nicht voll Heiligen Geistes ist, nicht in der Gegenwart Gottes ist, dann kommen diese Mächte und dann, die kommen mit derselben Krankheit nicht mehr, aber die kommen mit einer anderen Krankheit. Aber das will ich dann beantworten das nächste Mal. Oder dann eine andere Frage, die gestellt wurde, was passiert mit den Menschen, die beispielsweise Schmerzenpatienten aus Versehen berühren? Gehen die Mächte auf sie über? Also wenn du jetzt mit jemandem, der krank ist, schwer krank ist oder leidend ist und das so wirklich Krankheit, also nicht nur Virenansteckung, so von normaler Ansteckung, sondern geistige Ansteckung. Gibt es sowas? Und diese Person sagt, ich habe das in einer Versammlung, ich war in mehreren Versammlungen, oder habe ich das erlebt, und dass die Leute, meine Nebensitzer, das gekriegt haben. Oder von meinen Nebensitzern ich das bekommen habe. Und so weiter. Okay, das sind nur die Fragen, die das nächste Mal dran sind, unter anderem. Heute habe ich aus Matthäus 11 eine Frage. Und dann sind drei Schlüssel oder drei aufgeteilte Fragen. Aus dieser einen Frage, Matthäus 11, 20 bis 24, da sagt Jesus, bei den Wehrufen Jesu über die galiläischen Städte Kolzim, Bethsaida und Kapernaum, da rief Jesus, es wird Tyrus und Sidon am Tage des Gerichts erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch am heutigen Tag. Also schon ein hartes Wort, was Jesus gesprochen hat. Es sind Wehrufe Jesu und wir wissen, Jesus hat Wehrufe über Pharisäer gesprochen hier, über diese Städte hier und also diese Wehrufe. Und sind einfach Rufe der Trauer. Jesus war sehr traurig. Wir haben auch noch anders, er weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich versammeln und du hast nicht gewollt. Es wurde keine Prophetie gegeben, wie diese Städte zerstört wurden, also diese Städte Gorozim, Bethsaida und Kapernaum, also auch nicht gesagt, dass so, wie es zerstört wird, sondern dass über die Städte der Zorn Gottes war. Da sind so viele Zeichen, so viele Wunder passiert und die Leute haben Jesus nicht angenommen. Also Jesus klagt über die Städte, wenn diese Wunder bei dir passiert werden. Ich denke, dass Gott immer nicht nur den einzelnen Menschen sieht, sondern Gott sieht auch, wie die Stadt ist über jeden, jede Stadt ist auch ein bestimmter Geist. Wir könnten jetzt ein anderes Gebiet hier einschlagen. Wenn diese Zeichen bei dir, also persönlich, die Stadt Kapernaum, Karuzim, Bethsaida und so weiter, wenn diese Zeichen bei dir passiert wäre, die hätten, also wenn die bei dir gesehen, wenn bei Sidon das passiert wäre oder Tyrus, dann hätten sie Buße getan. Jesus klagt die Städte an, denn diese Städte haben so viele Wunder, so viele Predigten gesehen und so viele Predigten gehört. Und das ist erschreckend. Jesus gegenwärtig, präsent, geschehen Zeichen und Wunder, Menschen werden gesund. Die Herrschaft Gottes ist zum Greifen nahe, fast zum Greifen nahe, und die Menschen kehren nicht um. Das ist ein trauriger Umstand. Also wir müssen also jetzt zuerst mal diesen Umstand hier ganz kurz betrachten. Und sie verlassen nicht ihre alten Wege, die Menschen bekehren sich nicht. Die Wunder beeindruckt sie, aber da ändert sich nicht. Und das ist immer schlimm. Das ist wahrscheinlich auch schon Einleitung für die nächste, fürs nächste Woche oder für die nächsten Fragen. Wenn Menschen nicht Veränderungen bringen, dann wird es schlimmer, als es vorher war. Und so auch der Untergang. Das, was Jesus hier diesen Städten, Karuzim, Bethsaida und Kapernaum angeboten hat, das war alles. Mehr hat Gott nichts mehr den Juden beziehungsweise den Menschen damals anzubieten, hat er keinen Plan B mehr für sie gegeben. Also mehr als den Sohn Gottes hat es nicht gegeben. Also wenn wir können Propheten ablehnen, wir können Priester ablehnen, wir können Prediger ablehnen, wir können Gläubige ablehnen, aber wenn wir Jesus ablehnen, gibt es keine Gnade. Also das geht auch mal hier die nächste Stufe. Und erst recht, dann brennen alle Sicherungen durch, wenn wir den Heiligen Geist ablehnen. Da gibt es keine Versöhnung mehr mit Gott. Es geschahen dort deutliche Wunder. Und niemand hat gezweifelt, dass es echte Wunder waren. Und trotzdem nicht geglaubt. Und Jesus vergleicht sie mit den Städten Sidon und Tyrus und Sodom. Also diese drei Städte werden mit drei Städten verglichen, wo wirklich Gottlosigkeit zu Hause war. Man würde sagen, Hollywood, San Francisco, New York, also praktisch die Sünde war zu Hause. Vergleich, also wenn das passiert wäre, die hätten sofort Buße getan. Und die Frage ist, gibt es in der Hölle verschiedene Abstufungen, je nach Schweregrad der Sünde? Das ist eine Frage. Aus diesem heraus, es wäre also in die tiefsten Tiefen herabgesunken. Und ich muss sagen, ja, es gibt Abstufungen. Bloß ich möchte das Wort Hölle nicht verwenden. Das ist Martin Luther, hat es übersetzt, kommt aus dem Mittelalter. Das Jenseits ist eine bessere Bezeichnung, kennt es Abstufung. Es gibt Verderbte und Verherrlichte. Also, und Hölle, das Wort Hölle kommt nicht in der Bibel, also in der richtigen Originalsprache vor. Dort ist Hades, Schöl oder Gehenna. Das ist also Abfallplatz, wo der ganze Abfall verbrennt, außerhalb von Jerusalem im Kidrontal. Dort ist das Bild, und wo das Feuer nicht verlöscht, sagt die Bibel, also diese Müllhalde, also sowas gibt es, also dieses ewige Verdammnis und ewige Erlösung. Und beides ist ewig, also Verdammnis und Verherrlichung ist ewig. Es gibt also Abstufungen, die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Also wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Wer viel weiß, der muss auch sich für vieles verantworten. Also die Sache, also wem viel gegeben ist, und das geht auch auf dem zurück, wer viel erlebt hat, viel gehört hat, von dem wird ganz was anderes erwartet als von Sodom oder von Tyrus oder von Sidon. Also wer viel Licht gehabt hat, wer viel Erkenntnis hatte, wer viel Offenbarung hatte, wer viel Wort Gottes hatte, wer also viele Predigten gehört hatte, nur als Beispiel, der wird ganz andere Streiche leiden. Also wem viel gegeben wurde ist. Und heute bei der Vorbereitung kam mir ein Gedanke, der Mensch geht nicht verloren, oder Gott hat mich inspiriert, diesen Gedanken, der Mensch geht nicht verloren, weil er Böses getan hat, sondern der Mensch oder viele Menschen gehen verloren, vor allem auch Christen, weil sie nicht das getan haben, was sie hätten tun sollen. Also das ist viel schlimmer, diese Unterlassungssünden. Wer wusste, Gutes zu tun und tut's nicht, sagt die Bibel, dem ist die Sünde. Also in der Hölle werden viele sein, die nichts Böses getan haben, aber die nichts Richtiges getan haben oder nicht das getan haben, was sie tun sollten, wozu sie beauftragt waren, wozu sie berufen waren, was der Sinn und der Zweck ihres Daseins war und der Erlösung. Also es werden viele da sein, verderbt. Herr, wo warst du, krank? Wo warst du gefangen? Wo warst du nackt? Wo warst du hungrig? Wo warst du und so weiter? Und das, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wir haben es doch gar nicht gesehen. Also wer wusste, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Also was ist Sünde eigentlich? Sollte man darüber nachdenken. Wer wusste, er sollte helfen, hat nicht geholfen. Oder wer wusste, ich sollte vergeben und hat nicht vergeben. Wer wusste, ich sollte dienen und hat nicht gedient. Die Sünde der Unterlassung ist genauso schlimm wie die begangene Sünde. Und da können viele Christen jetzt sich prüfen, oder wir alle eigentlich. Es gibt verschiedene Stufen zum Heil, also auch im Himmel und auch in der verderbten Welt. Also in der verherrlichten Welt und der verderbten Welt, lass mich das lieber so sagen und so darstellen. Ich komme nachher nochmals auf die Hölle zu sprechen, weil viele Menschen das einfach durcheinander bringen. Und deshalb, wir verstehen auch die Situation besser. Denen geht es in der Hölle besser als Bethsaida, Kapernaum und dergleichen. Also wer viel weiß. Daniel sagt, Kapitel 12, wer viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Also je mehr Menschen du zum Heiland gebracht hast, desto glanzvoller ist deine Krone. Das Gleiche, wie wenn du vielen Ärgernis gegeben hast. Und in der Bibel heißt es über Judas Iskariot, weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Ärgernisse müssen kommen, aber weh durch den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Also wenn du Kinder in der Hölle, wenn Kinder wegen dir durch Missbrauch, durch Verletzung und so weiter verdorben worden sind, du ladest eine ganz große Schuld auf dich. Oder Unschuldige und Unbewusste. Wenn du Menschen oder unschuldige Menschen, also die ahnungslos waren, durch dich zu Fall kamen, die klagen dich dann dort viel mehr an, und das so Ärgernisse. Durch wen die Ärgernisse kommen. So. Die Hölle noch ganz kurz. Das sind verschiedene Bilder von der Hölle, was wir als Hölle verstehen. Lukas Kapitel 16, 19 bis 31. Da ist, von dem reichen Mann, dem armen Lazarus die Rede. Und da heißt es, er ist in der Hölle und ich leide Pein. Also Qual, Verderbtheit. Ich leide Pein und schick mir den Abraham, dass er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Lippen kühle. Und da ist die Rede, der eine hat Gutes zu Lebzeiten empfangen und der andere hat nur Schlechtes. Die Hunde leckten seine Geschwüre, dieser Lazarus. Also das ist gut und schlecht. Die Ewigkeit macht den Ausgleich dann. Um der Hölle des reichen Mannes zu entfliehen, genügte, und das ist auch wichtig, für uns reicht nicht aus, um dieser Hölle, wenn wir das Wort Hölle verwenden, zu entfliehen, genügt's nicht. Lasst Moses und die Propheten hören, denn die nächste Frage geht wieder auf die zurück. Und Jesus sagt in dieser Rede, in diesem Gleichnis, ist ja nicht kein wahrer Zustand, ist nur ein Vergleich, ein Symbol. Und er sagt, lasst die Moses und die Propheten hören. Und sie würden auch nicht hören, wenn ein Toter auferstünde. Also schick den Lazarus zu meinen Brüdern. Ich habe noch 5 Brüder, die noch nicht errettet sind. Das war dieses Gebet, diese Frage. Also sie werden nicht glauben, auch wenn ein Toter auferstünde. Und da ist auch die nächste Frage, die gestellt wurde. Hätten sich die Menschen in Sodom sich bekehrt, wenn ihnen Zeichen und Wunder geschehen wären, wenn ein Prophet zu ihnen gesandt wäre, wie zum Beispiel Ninive? Also da ist schon die Frage beantwortet, nein, würde ich sagen, nein. Sie haben, also es war das Alte Testament, sie haben die Predigt, das Alte Testament, sie haben den Psalmen, sie haben die Propheten und so weiter. Für uns ist jetzt Jesus gekommen. Wir werden nicht gerettet, wenn wir Gutes tun oder die Psalmen beachten oder die 5 Bücher Moses beachten. Wir werden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel sagt, wer da glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Wir müssen sehen, das, was Jesus hier spricht im Evangelium, ist Altes Testament. Es ist noch nicht vollbracht. Erlösung hat noch nicht stattgefunden. So, das ist alles noch offen. Genau das Gleiche, wenn wir nachher Matthäus lesen, 25, Vers 31 bis 46, da heißt es, den Böcken zur Linken, die gehen das ewige Feuer, und die Schafe zur Rechten in das ewige Leben. Und auch da ist die Rede, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Also wieder Erlösung durch Werke. Wir werden nicht erlöst durch Werke, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist der Schlüssel für unsere Erlösung. Aber hier ist noch Altes Testament. Genau das Gleiche in Markus Kapitel 9, Vers 43 bis 48, da heißt es, denn wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, und da ist die Rede, also von diesem Wurm, ist es besser, du hackst dir die Hand ab und besser mit einem Arm ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle, diese Rede. Also, das heißt also, Du kannst dich verstümmeln. Und du kannst, was du sagst, also es ärgert mich ab, Hand weg. Also jetzt, wir müssen auch das sehen, der Dieb, der hackt seine Hand ab. Oder wurde abgehackt als Strafe. Das haben wir beim Islam, in der Scharia, das bis heute noch zum Teil drin. Also es ist besser. Du gehst mit einem Arm ins Reich Gottes, als mit beiden in der Hölle. Also im Himmel gibt es keine diese Verstümmelung oder das zählt nicht. Also diese Werkgerechtigkeit, die leibliche Übung ist wenig Nütze. Jetzt zu dieser Frage, hätten sich die Menschen in Sodom sich bekehrt, wenn ihnen Zeichen und Wunder geschehen wären oder wenn ein Prophet zu ihnen gesandt worden wäre? Und hier wird angeführt sogar wie Ninive. Ich habe euch gesagt, also sie haben Moses und die Propheten, lasst diese hören, sagt Jesus. Hier gilt die Regel des Alten Testaments, Zeichen und Wunder würden die Menschen nicht bekehren. So, die Hölle jetzt noch. Für uns als Christen im Neuen Testament gibt es keine Hölle als solches, was wir unter der Hölle verstanden haben. Denn da braucht auch kein Prophet hinzugehen. Und jetzt auch diese Frage, warum hat der liebe Gott keinen Prophet hingeschickt? Hier kommt die andere Frage, oder ich muss auch die andere Frage noch aufgreifen. Wenn Gott das gewusst hat, also dass die verloren gehen, die Leute in Sodom, oder so schnell glauben würden, warum hat Gott dann keinen Propheten nach Sodom geschickt? Oder warum bekam Abraham keinen Auftrag, sie zu warnen, außer dass er Fürbitte für sie tat? Also dass diese nächste Frage, also die Folgefrage aus dieser einen Frage ist, das war nicht möglich. Es war noch keine Errettung vorhanden. Also zu der Zeit, als Sodom existierte, zu der Zeit, als Kapernaum noch existierte und Zeichen und Wunder geschahen, gab es noch keine Erlösung. Erlösung geschah erst, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Das war der Schnittpunkt. Und wir haben auch letztes Mal die Frage gehabt, der Johannes der Täufer ist der Kleinste oder der Größte von Frauen geborene, aber der Kleinste im Himmelreich. Also da ist diese Schnittstelle. Aber jetzt passiert etwas. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 bis 19 oder bis 20, da heißt es, Christus ist hinabgestiegen an die untersten Orte der Hölle. Also die Höllenfahrt Jesu, nicht nur die Himmelfahrt, sondern die Höllenfahrt Jesu ist ganz wichtig. Jesus hat die Hölle gefangen genommen. Jesus stieg dort ab, wo Tyrus und Sidon und Gomorra ist und die ganzen Städte Kapernaum und Korazim und etc., noch viele andere Städte, damals der alten Welt, die ganzen Städte, die untergegangen sind, die ganzen Kulturen der Antike, die dort untergegangen sind. Christus stieg dort hinab und hier in 1. Petrus 3 von Vers 18 heißt es, Christus ist den Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Er, der Gerechte für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Hinzuführen. Dem Fleische nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. Und jetzt kommt dieser Vers. So ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, also Hades, Scheol, Gehenna, das, was wir als Hölle bezeichnen. Er ist in das Gefängnis gegangen und hat ihnen gepredigt, den Geistern, den Verstorbenen hat er gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noahs geduldig wartete. Also praktisch den Leuten aus der Zeit Noahs, vor der Sintflut noch und auch der Zeit Sodom und Gomorra und alle. Wir müssen auch das eine sehen, auch Abraham war in der Hölle, was wir unter Hölle verstehen. Scheol ist das Totenreich, er war im Totenreich. Auch die ganzen Patriarchen und die ganzen Propheten, auch David war dort unten. Also die Hölle war verschlossen, bis Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Dann erst wurde die Hölle überwunden und die Pforten der Hölle überwunden, die Unterwelt. Und deshalb ist die Höllenfahrt Jesu unheimlich heilsnotwendig, heilswichtig. Denn sonst wären unsere lieben Verstorbenen oder unsere Verstorbenen könnten nie gerettet werden oder würden nie zum Glauben kommen können oder würden nie aus der Hölle herauskommen. Lass mich aber noch dieses Ding zu begründen, weil es ein ganz heikles Thema ist. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noahs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. Und dass diese Arche gebaut wurde, das müssen wir auch sehen, während die ganzen Prophezeiungen auf Jesus hinwiesen und hindeuteten, hinwirkten, was der Prophet sagte, diese Arche ist nicht nur das Schiff, die Arche ist ein ganzes Programm Gottes, was zur Rettung der Menschheit diente, bis auf Jesus. Jesus ist diese Arche, oder die Gemeinde ist diese Arche. In ihr wurden nur wenige, nämlich 8 Menschen durch das Wasser gerettet. So, und Jesus stieg hinab zu Hades nach Matthäus 16, 18. Dort sind die Pforten der Hölle und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Er ging in die Unterwelt, Matthäus 12,40 können wir nachlesen, Apostelgeschichte 2,24 und Vers 31, Epheser Kapitel 4, Vers 9 und so weiter, Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Jesus stieg ab in die Unterwelt und er hat den Geistern gepredigt, Lukas Kapitel 23, Vers 46. Also ich leide Pein. Und er hat praktisch diese Predigt, also ja, Moses, lass sie hören. Wir haben Römer Kapitel 1, Vers 4, geht in diese Richtung. Römer 8, Vers 3, während das Fleisch Jesu, der Körper Jesu tot am Kreuz hing, ist er hinabgestiegen und hat den Geistern gepredigt, den gefesselten, gefangenen Seelen. Und in diesem Moment, wo er vom Kreuz herabgeholt und aus dem Grab herausgeholt wurde, wurde ihm alle Macht gegeben. Und jetzt hör zu, wo wurde Jesus die Macht gegeben? Mir ist gegeben, alle Gewalt, sagt er, im Himmel, auf Erden und in der Unterwelt. Dazu gehört also Totenreich, Hades, Scheol, Hölle, Gehenna oder wie wir die Dinge auch immer nennen möchten. Sogar über den Teufel ist Jesus jetzt Herr. Also Oberwelt, also Himmel, Erde und unter der Erde. Und was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist, Epheser 1, 21 oder ganz stark Philipper 2, Vers 8 bis 10. Also er ist Herr und alles muss sich beugen und alles muss sich ihm unterordnen, der Herrschaft Jesu. Und bis das alles geschieht, sind wir noch da und die wir noch leben. Auch wir müssen alle Herrschaft Jesus geben. 1. Korinther 15, 24, die endgültige Unterwerfung, bis sich alle Knie gebeugt haben, alle Zungen bekannt haben, dass er Herr ist. Auch der Teufel, der wird natürlich in die Hölle geworfen. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Engel eigentlich. Und der Einzige oder die Einzigen, die dort landen werden, ganz sicher landen werden, das ist der Antichrist und der falsche Prophet. Sie wurden lebendig in diesem feurigen Pfuhl, nennt die Bibel ausdrücklich, geworfen. Die macht er auch differenziert. So, und dann in Matthäus 27, 52, dass das passierte, dass das geschah, Matthäus 27, 52, da heißt es, und viele Heiligen wurden bei der Erschütterung, bei der Kreuzigung, es ist vollbracht, viele Heiligen wurden in Jerusalem gesehen, also Tote, die Verstorbenen waren, Abraham, Moses, Elia und alle miteinander, wie sie alle geheißen haben mögen, sie wurden plötzlich in Jerusalem gesehen, in den Straßen Jerusalem sind sie rumgegangen, nur für einen kurzen Augenblick, sie sind nicht dort geblieben, aber sie sind aus der Unterwelt, so wenn das jetzt ein Heiliger ist, der kommt aus der Unterwelt, das ist die sichtbare Welt und dann fahren sie auf in die unsichtbare Welt und sie wurden in der Zeit des Übergangs, wo das Gefängnis gefangen genommen wurde, für immer, sind sie kurze Zeit gesehen worden. Abraham, Moses, Elia, muss das schon gewaltig, also die haben ein Stück Herrlichkeit Gottes erlebt. Das also im Telegrammstil. Natürlich, da müsste man jetzt Bibelstunden und über Bibelstunden halten. Die nächste Frage, wenn Gott das gewusst hat, dass Sodom sich bekehrt hätte, Sidon sich bekehrt hätte, Tyrus sich bekehrt hätte, warum hat er keinen Propheten dorthin geschickt? Doch, da war ein Prophet, Lot. Nur als Beispiel. Lot war dort, 1. Mose 19. In 2. Petrus Kapitel 2, Vers 7, da heißt, Gott hat erlöst den gerechten Lot, der viel leiden musste in Sodom und Gomorra. Also Lot war da, aber ein Problem ist mit dem Lot. Gott hat Lot dorthin geschickt, aber Lot hat versagt. Lot hat versagt in Sodom und Gomorra, musste selbst durch die Fürbitte Abrahams rausgeholt werden. Er war als Gerechter da, er war der Prediger Gottes dort, aber er ist ein Hund geworden, der nicht bellen konnte oder nicht mehr bellen konnte. Die Gründe sind dafür, dass er liebte das materielle mehr, die grünen Weiden und die Bildung für seine Kinder oder die Schulen und so weiter. Das war ihm wichtiger als die Gerechtigkeit und hat also Kompromisse gemacht. Das war Lot. Das Salz ist dumm geworden. Er suchte seine Vorteile. Er war sogar im Rat von Sodom und Gomorra. Er war Ratsherr. Also in Bürgerversammlung war er da. Er war im Tor. Also er hatte Einfluss. Er war reich. Und Sodom wurde schon mal errettet, sogar aufgrund von Lot. Weil Abraham hat sich eingesetzt und 5 Könige haben Sodom und Gomorra überfallen gehabt. Die haben schon die Wunder Gottes erlebt, wie Abraham Sodom errettete wegen Lot. Und so weiter. Aber, und Lot wurde dann sehr populär, war wahrscheinlich der stellvertretende Bürgermeister von Sodom und Gomorra. Aber alles, was dort passierte, nur, es war lächerlich. Wir sehen also von diesen Söhnen, Schwiegersöhnen, die Kinder waren wahrscheinlich verheiratet, hole deine Schwiegersöhne aus der Stadt und so weiter, warne sie. Und es war ihnen lächerlich. Lot war unglaubwürdig in Sodom. Sein Zeugnis war unglaubwürdig. Es war nicht echt. Also er war nur Mitläufer, so Namenschrist, wird man sich heute sagen. Aber da war ein Bote. Da war ein Diener. Also das nur soweit zu diesen drei Fragen. Okay? Wenn ihn es nicht gefragt oder wenn die Frage nicht grundsätzlich beantwortet wurde oder eingehend beantwortet wurde, stellt auch wieder Fragen. Wir haben dann Zeit. Wir haben noch so viele Bibelstunden. So, dann habe ich wieder Arbeit für die Bibelstunde. Wir stehen nochmals auf und wir danken Gott und bitten Gott, dass wir nicht ein dummes Salzkörnlein wären hier in Berlin, sondern dass unser Salz leuchten möchte, dass die Menschen spüren, hier gibt es echte, wahre Christen. Und wir möchten heute Abend ganz besonders für die Evangelisation, die vor uns liegt, beten. Und Billy schon segnen, der irgendwo im Anflug ist. Und da kommt am Samstag, Freitag oder Samstag. Und wir wollen jetzt segnen, die Tage, die vor uns liegen, dass es gesegnete Tage sind, gesalbte Tage sind, dass viele Menschen kommen, die Jesus noch nicht kennen, die keine Ahnung von Jesus haben. Leute aus dem esoterischen Raum, Leute aus Krankheitsräumen, aus Krankenhäusern sogar. Wir bitten, dass Gott Menschen hierher führt, die sogar krank sind auf Liegestühle oder tragbaren Rollstühle. Herr, und du lässt Zeichen und Wunder geschehen, dass die Menschen sehen, du bist ein lebendiger Gott. Wir bitten dich für diese Tage, die vor uns liegen. Schütte aus den Segen deiner Herrlichkeit. Lass Menschen deine Macht erleben. Halleluja. Lass Menschen deine Herrlichkeit erleben. Und du möchtest uns großen Glauben schenken, dass du heute noch das Gleiche kannst, was du vor 2000 Jahren getan hast. Herr, du bestätigst dein Wort. Du beweist dein Wort, du schenkst Gnade durch dein Wort, Herr, und du rettest Menschen, du hast uns gerettet. Und Vater, wir danken dir für die Errettung, aber wir bitten auch für die Menschen, die noch draußen sind, die dich nicht kennen. Um uns herum wohnen so viele Menschen verschiedenster Kultur, verschiedenster Rasse, verschiedensten Hintergründen, Herr, und wir möchten Licht und Salz für sie sein. Oh Vater, hilf uns, dass wir nicht zu viele Kompromisse machen. Wir machen so viele Kompromisse. Vergib uns, Herr, und wir beugen uns darunter. Aber wir möchten ernst und entschieden sein, entschiedene Christen, die Jesus über alles in der Welt lieben. Herr, und wir möchten entschieden unser Zeugnis für dich einlegen, Herr, und für dich reden, für dich wirken, für dich kämpfen, Herr. Wir möchten unser Bestes für dich geben. Es lohnt sich. Es lohnt sich, deinem Wort zu folgen. Halleluja. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Danke. Lass uns Platz nehmen. Heute, bevor wir beten, ein Thema, das ich aufgreife, aufarbeiten möchte. Viele haben sich schon aufgegeben und einfach keine Hoffnung mehr auf Heilung. Also ich habe schon so viele Heilungsgottesdienste besucht, hat mir jemand gesagt, also bei mir wird nichts besser. Das, was du glaubst, das wirst du bekommen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Viele Menschen haben sich selbst aufgegeben, glauben nicht mehr, trauen nichts mehr Gott zu, erwarten nichts mehr von Gott. Das ist ein Problem der Unwissenheit, der Unkenntnis. Ich möchte einfach Mut machen, selbst wenn ich 20 Mal beten muss, lieber Gott, heile, und 20 Mal nach vorne gehen muss, aber irgendwann, vielleicht beim 21. Mal, kann das passieren. Wir sollten nie aufgeben, also die Hoffnung auf Heilung nie aufgeben, und nicht nur Heilung. Wenn ich über Heilung spreche, meine ich alles andere auch mit dabei. In Markus Kapitel 6 von Vers 51, da ist eine Geschichte, wie Jesus auf dem Wasser geht und die Jünger sich erschrecken, entsetzt sind. Sie entsetzen sich, sie waren alle außer sich. Auch durch das Wunder von der Brotvermehrung waren sie doch nicht zur Einsicht gekommen. Du siehst also, die waren entsetzt, sie haben Wunder gesehen, sie haben viel gehört vom Herrn Jesus und immer noch nicht begriffen. Sie begriffen einfach nichts. Sie überquerten den See und landeten bei Genezareth. Die Bewohner dieser Gegend, das sind also jetzt die Jünger, die Gläubigen. Und der Herr bricht manchmal so hart den Stab über die Gläubigen. Wir sehen also Kapernaum, Korazim und Bethsaida und Israel und so weiter und bricht hier den Stab so über die Gläubigen. Und weißt du, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Und da heißt es, die Bewohner dieser Gegend erkannten Jesus gleich, als er aus dem Boot stieg. Und sie brachten von überall her die Kranken dorthin, wo sie hörten, dass Jesus dort wäre, wohin er auch hinkam. Dorthin brachte man die Kranken, legte sie auf den Marktplätze und fragten ihn, ob sie nicht wenigstens die Quast seines Gewandes berühren durften. Und alle, die das taten, wurden gesund. Also wie erstaunlich, die einen glauben es nicht, die einen wollen es nicht zu tun haben, die wundern sich nur und staunen und kriegen nicht genug Sensation. Und die anderen, die Leute vom Dorf, die also noch nichts erlebt haben, die sehen, Jesus kommt, bringen ihre Kranken und die möchten Jesus nur berühren. Die wollen nicht viel, die wollen nur seinen Gebetsmantel berühren, die Quaste von seinem Gebetsmantel berühren. Und heißt es uns, alle, die das taten, wurden gesund. Markus Kapitel 6. Die Jesus berührten, also die nicht nur gafften und nicht nur staunten und nicht nur darüber diskutierten und viel Zeit verloren mit Diskussion, sondern die einfach ihn berührten. Und alle, die das taten, wurden gesund. Und das passierte auch überall, wo Jesus hinkam. Die frommen Pharisäer sind nicht geheilt worden. Die Religiösen sind nicht geheilt worden. Die Traditionellen sind nicht geheilt worden. Die Religiösen, welcher Schattierung auch immer, sind nicht geheilt worden. Aber die, fast das primitive Volk, die Einfachen, die vom Dorf her, also aus diesen Gegenden, wo Jesus hinkam, brachten die Kranken auf die Marktplätze, legten hin und fragten, ob sie wenigstens den Gewand seines Kleides berühren dürften. Die wollten also gar nicht viel, die wollten kein Gebet. Die wollten keine Ölsalbung. Die wollten überhaupt nichts. Nur darf ich dich berühren. Das ist also, der Glaube macht es. Darf ich dich berühren? Denn die haben sich alle vorgestellt, wenn ich Jesus berühre, werde ich gesund. Nicht wenn Jesus mich berührt, sondern wenn ich Jesus berühre. Und es ist so wichtig, nicht wenn der Herr mich berührt, wenn der Herr es will. Nein, wenn ich es will und wenn ich Jesus berühre, dann werde ich gesund. Es liegt also an mir. Und das ist, diese Geschichte sagt sehr deutlich, sehr klar, so unmissverständlich. Und alle, die das taten, wurden gesund. Sie gaben also sich nicht auf. Das Schlimmste, was passieren kann im Leben eines kranken Menschen, eines gläubigen Menschen, ist, dass er sich aufgibt. Mir kann niemand helfen. Ich bin unheilbar. Wenn du das sagst, hast du schon dein Grab geschaufelt. Du verzagst. Aber ein gutes Gebet habe ich in der Bibel gefunden, ganz kurzes Gebet. Lukas Kapitel 8, 24. Da sind die Jünger im Sturm und die sagen, Meister, wir verderben. Meister, siehst du es nicht? Sofort den Meister rufen. Sich an den Meister wenden, sich an den Meister halten. Und ihnen wurde geholfen. Alle, die sagen, Meister, du siehst, wir verderben. Die erleben die Wunder Gottes. Alle, die die Hände ausstrecken und ihn berühren, von sich aus. Die liegen auf dem Marktplatz, sie sind krank. Sie sind beim Verderben, aber sie berühren Jesus. Es ist gut, wenn ich Jesus berühren darf. Und heute Nachmittag, ich möchte euch einladen, berühre Jesus. Berühre nicht irgendeinen Menschen. Weißt du, und du siehst, was, wie wichtig Berührung ist. Wie berührt man Jesus? Vielleicht stellt jemand demnächst die Frage, wie kann ich Jesus berühren? Der Kasten ist da. Wie berührt man Jesus? Wenn ich meine Hände ausstrecke? Nein, im Geist. In der Fantasie, im Herzen, im Gebet. Herr, du bist hier. Warum quäle ich mich so? Warum plage ich mich so? Warum bin ich so hoffnungslos? Warum ist meine Situation so aussichtslos? Du bist doch da. Meister, siehst du nicht, wir verderben. Den Meister wecken, Gott in Aktion bringen. Unsere Erwartung, unsere Hoffnung ist so wichtig. Kraft liegt in der Hoffnung. Ich will über die Hoffnung ein paar Gedanken sagen zuerst mal. Ohne Hoffnung kann einem Menschen nicht geholfen werden. Ohne Hoffnung kann er nie geheilt werden. Hoffnung ist das Verlangen der Seele. Mein Gott, Herr, erbarm dich meiner. Oder Gott sei mir Sünder gnädig. Das sind die Gebete, die der Himmel immer hört. Hoffnung ist ein Geist, ein positiver Geist, ein erwartender Geist, ist eine Gesinnung und eine Einstellung. Ich werde was bekommen. Es kommt. Und wenn hier Jesus vorbeigeht oder der Schatten des Petrus vorbeigeht oder wenn das und das passiert, du malst dich aus, wenn das und das passiert. Und du solltest dich ruhig aus, deine Fantasie ruhig mal so wandern lassen und sich ausmalen. Wenn das passiert, wenn ich könnte und wenn ich den Saum seines Kleides berühren könnte, ich würde gesund werden. Die Frau hat ihre Hoffnung genährt. Der Wolf, den du fütterst, die Hoffnung, die du fütterst, oder den Unglauben, den Zweifel, den du fütterst, das siegt. Das setzt sich durch. Das verwirklicht sich. Hoffnung braucht man gerade in Krisenzeiten, wo man denkt, also jetzt ist alles aus. Hopfen und Malz verloren. In Trauer. Hoffnung ist wie ein Magnet, es zieht an. Ich hoffe, jetzt kommt Frühling. Und weißt du, jetzt fängt Frühling an, sollte Frühling anfangen. Was passiert? Es hagelt und es schneit und es stürmt. Der Winter kommt wieder. Genau so ist es. Du, am Kalender steht, du hast erwartet, im Kalender steht, jetzt ist Frühlingsanfang. Und was ist? Genau das Gegenteil. So ist es, wenn der Mensch anfängt zu glauben. Das ist genau das Gegenteil. Aber du gibst nicht auf. Die Hoffnung gibt nicht auf. Die Hoffnung sucht nach Argumente, warum ist das uns nicht passiert und so weiter. Der Glaube ist kein Flop. Auch der christliche Glaube nicht, verstehst? Wir haben ein festes Fundament. Wir bauen auf Verheißungen Gottes. Eine übernatürliche Kraft braucht eine übernatürliche Quelle. Das hat Gott mir mal gezeigt. So wichtig. Eine übernatürliche Kraft, und wir brauchen eine übernatürliche Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist, wo überhaupt nichts da ist. Ich brauche eine übernatürliche Kraftquelle von oben. Meine Hilfe kommt von oben. Meine Hilfe kommt aus der Luft. Meine Hilfe kommt von ganz weit drüben. Der Himmel und Erde gemacht hat vom Herrn. Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Uiuiuiui. Der Gott der Hoffnung. Lass es zergehen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben. Also du siehst nichts, du spürst nichts, du riechst nichts, du schmeckst nichts, du gar nichts, aber du hast Freude. Halleluja. Oh, mein Herr kommt, mein Herr hilft mir, mein Herr lässt mich nicht in Stich. Der Gott der Hoffnung. Du brauchst den Gott der Hoffnung in deiner Situation. Das heißt, also jetzt die Stelle komplett zu lesen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass ihr völlige Hoffnung habt. Also deine Hoffnung, dieses bisschen, was du hast, was du dich klammerst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass Jesus auferstanden ist. Ich weiß, es ist vollbracht. Ich weiß, das Wort Gottes ist wahr. Das geht gerade unterm Nagel. Das ist nicht viel, was du da weißt. Aber diese Hoffnung wird genährt durch mehr und mehr. Die anderen erzählen auch, Gott hat mir geholfen. Die nächsten geben Zeugnis. Und deshalb ist Zeugnis so wichtig, dass wir das einfach weitertragen. Du hörst so viel Zeugen, eine Wolke von Zeugen plötzlich. Ja, das ist wahr. Und jetzt kommt noch Billy dazu. Und jetzt kommen die noch dazu. Und ich sehe noch, wie Gott wirkt. Also es muss wahr sein. Und dann heißt es hier, dass ihr völlige Hoffnung habt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Der Verstärker deiner Hoffnung ist der Heilige Geist. Der verherrlicht Jesus, der macht Jesus noch größer. Hoffnung setzt Kräfte frei. Und das ist deshalb ein ganz wichtiger Bestandteil deiner geistlichen Entwicklung, deiner Heilung, deiner Errettung, diese Hoffnung. Wir sind auch gerettet auf Hoffnung. Wir sind nur auf Hoffnung gerettet. So wie die alten Abraham, Isaak und die ganzen Patriarchen, Moses und so weiter, gehofft haben, da wird der Messias kommen, da wird der Heiland kommen, der Erlöser kommen. Und dieser Knecht Davids oder des Herrn und so weiter, der wird kommen und der wird uns erlösen. Erlebt haben sie es nicht. In der Bibel heißt es, und Abraham würde jauchzen, wenn er einer meiner Tage sehen würde, sagt Jesus. Also, aber das sind 2000 Jahre beinahe dazwischen gewesen. Haben es nicht erlebt, aber sie haben gehofft. Und er ist gekommen. Und dann ist Gefängnis gefangen genommen, diese Vorstufe, dieses alttestamentliche, die Erlösung hat stattgefunden. Hoffnung, das ist das Urvertrauen, das wir durch den Sündenfall verloren haben. Mein Vater hat alles in der Hand. Mein Vater wird alles wohlmachen. Die Hoffnung. Psalm 71, Vers 3. Vertrau auf den Herrn für immer, denn Gott ist ein ewiger Fels. Vertrau auf den Herrn für immer. Lass dich nicht gehen. Lass dich nicht treiben. Gott lässt dich nicht untergehen. Er wird dich abfangen im letzten Moment. Im letzten Moment wird er dir das Seil zuwerfen. Im letzten Moment wird er seine Hand ausstrecken. Der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, hat Jesus immer gesagt. Nicht, wie ich das gesagt habe. Oder wie es geschrieben steht. Es ist interessant, dem Teufel gegenüber sagt er, es steht geschrieben. Aber den Menschen, die um Hilfe baten und flehten oder zu ihm kamen oder schon, die haben eigentlich einen fertigen Plan dargebracht. Sprich nur ein Wort, Herr, und mein Knecht wird gesund. Dann sagt der Herr, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also, geh hin, sei gesund. Also, du musst einen fertigen Plan Gott bringen. Ist verrückt. Wir werden nicht errettet durch Leistung. Aber wenn wir dann Gottes Werk tun, wir sind Gottes Knechte, Gottes Mägde, Gottes Mitarbeiter, wir müssen einen fertigen Plan haben. So und so, eins und eins ist zwei und so weiter. Und jetzt, Herr, wie ist's? Dir geschehe, wie du gesagt hast. Dir geschehe, wie du gesagt hast, wie du dir das vorgestellt hast. Dir geschehe so, wie du dir es gewünscht hast, wie du geträumt hast. Vielleicht hast du 20 Mal das probiert und so weiter. Unser Glaube beruht nicht auf das, ob wir geheilt werden und so weiter, oder wie das alles so geschieht, sondern unser Glaube beruht, es ist vollbracht. Also eigentlich, die Alten haben immer vorwärts geschaut. Wir müssen rückwärts schauen. Es ist getan. Was ist leichter, vorwärts zu schauen oder rückwärts zu schauen? Vorwärts zu fahren und rückwärts zu gucken. Die sind vorwärts gefahren. Also die waren wahrscheinlich viel besser der Sache. Die haben einfach aufs Ziel geguckt, war vielleicht einfacher zu leben. Wir müssen immer rückwärts, vorwärts fahren und rückwärts gucken. Das ist unsere Position. Verrückt. Aber so erreichen wir etwas von Gott im Glauben. Also wir bauen drauf, was am Kreuz alles für uns geschehen ist. Und wir machen uns gar keine großen Gedanken. Wir fahren, gucken rückwärts und fahren vorwärts. Kannst du das? Probier mal mit dem Fahrrad rückwärts zu sitzen und vorwärts zu fahren. Oder auf dem Pferd zu reiten. Rückwärts, auf dem Rücken der Pferde rückwärts zu gucken und dann die Zügel so zu haben. Weißt du, was das heißt? Sich blind vom Herrn führen zu lassen. Blind. Blind sich vom Herrn führen zu lassen. Einfach mein Gaul weiß, wo es lang geht. Und wenn ich richtig fahre, ich halte schon mein Gleichgewicht. Durchs Kreuz sehen alles. So, okay, ist nur Spaß. Hoffnung. Wenn wir durch den Garten gehen, jetzt blüht schon langsam, fängt an zu blühen alles. Zuerst einmal ist die Blüte da, dann erst die Frucht. Also bevor Heilung kommt, ist die Blüte da. Man blüht, da blüht was auf, da geht was auf, da bricht was auf, da sind Knospen da. Da ist Erwartung da, sind Ansätze da. Die Blüte ist noch lang keine Frucht. Aber ich weiß, aus jeder Blüte wird eine Frucht, wenn es richtig bestäubt wird, wenn es richtig befruchtet wird. Es wird eine Frucht. Hoffnung. Ich habe euch erzählt, dass ich vor letztes Jahr in Böhmen dort war, in diesem Schloss in Kuck, diesem Wandelschloss, im Park, so wo die Statuen standen. Und dieses Schloss hat etwas mit Heilung zu tun. Wir haben ja Heilung heute das Thema. Und ich möchte euch ermutigen, einfach sich Gedanken zu machen, die Hoffnung zu füttern in dir auf Heilung, die Hoffnung zu füttern in dir auf Erfolg, die Hoffnung zu füttern in dir auf Segen, die Hoffnung in dir zu füttern auf, dass Gott sich verherrlicht, auf Durchbrüche. Die Hoffnung muss genährt werden. Und es ist interessant, es fängt unten, tief unten im Tal, wo die Labe, die Elbe vorbeifließt und so weiter, fängt es an mit den Statuen und es geht immer aufwärts. Und wenn du so vorbeigehst, da steht, kann man noch in alter deutschen Schrift noch lesen, Heilung durch. Und da sind also eine ganze Menge von Statuen, Heilung durch was anderes, sind schon im Museum, die sind schon verfallen, die hat man dann, oder im Warteraum oder ja in der, im Raum, großen Raum in der Halle und so weiter, Heilung durch. Und ich möchte auch jetzt, wie nährt man die Hoffnung auf Heilung? Wie stärkt man? Oder wie füttert man? Was ist die Speise, damit die Heilung, und ich meine mit Heilung alles andere, Wohlsein. Und das ist ja relativ. Heilung durch die Anbetung Gottes. Da war eine Säule. Heilung durch die Anbetung Gottes. Fang an, Gott anzubeten. Ob du jetzt gesund bist oder nicht. Ob was passiert oder nicht. Gott anbeten. Einfach. Lobe den Herrn, meine Seele. Anbetung durch die Anbetung Gottes. Das nächste war durch die Anbetung von Licht und Sonne. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber die Alten, ob ich jetzt den St. Patrick nehme, auch vom Wind und so weiter, ich verbinde mich mit der Stärke der Sonne, mit der Stärke des Lichts, mit der Stärke des Windes und so weiter. Weißt du, dieser Gott, der Herr des Lichts ist, der Leben ist, der Liebe ist, sich mit Gott zu verbinden, also Heilung durch Licht, Herr, so wie die Sonne aufgeht, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Verstehst du, ich mit der Sonne verbinde, Herr, die Sonne, kein Tod und Teufel, keine Dunkelheit, kein Kauz, nichts kriegt die Sonne klein, die kommt auf. Und so, Herr, ist deine Macht und deine Stärke und die Gesundheit, die du mir versprochen hast, es kommt und dann steht es im Zenit über mein Leben. So, Heilung durch Wärme. Das sind sehr praktische Sachen, also nicht nur geistliche Sachen. Es war zwar geistlicher, religiöser Hintergrund dahinter, aber Heilung durch so vieles. Es sollte die Menschen, die krank waren, es sollte eine Pilgerstätte sein, wo Kranke geheilt werden. Und einfach indem sie sich Gedanken machen, wie kann ich gesund werden? Was kann mir helfen? Hoffnung durch Wärme. Wenn du Rheumatismus hast, geh nach Sizilien. Ich habe einen ganz lieben Bruder gehabt, der hat hier in Deutschland Rheumatismus gehabt und Er ist Italiener, ist hier in Deutschland krank geworden und ist nach Hause gefahren. In Sizilien hat er keinen Rheumatismus. An den südlichen Ländern kriegst du keinen Rheumatismus, weil das etwas für kalte Region ist. Wärme, Heilung durch Wärme. Nur nebenbei. Heilung durch die Tugenden. Also Hoffnung auf Heilung. Nicht erst der Herr heilt, der Herr macht und so weiter. Nein, wenn du schlechtes Leben führst, wirst du krank. Oft viele Krankheiten sind Folge der Sünde. Durch Tugenden, gute Werke. Und lieber bist du im Nachteil. Lass die. Lieber du gibst nach, aber du hast Frieden. Inneren Frieden. So durch Tugenden. Heilung durch Standfestigkeit. Stand unten. Ich habe es abgeschrieben, schnell notiert. So ein Schmierzettel und dann zu Hause übertragen. Heilung durch Standfestigkeit. Wie viele Menschen sind krank? Indem sie nachgegeben haben, aufgegeben haben, nicht durchgehalten haben bis zuletzt und so weiter. Heilung durch Entschlossenheit oder Unnachgiebigkeit, durch ja Standfestigkeit. Heilung durch Hingabe. Das sind auch immer Symbole da gewesen dort. Heilung durch Brotbrechen, also durch Abendmahl. Das ist ganz arg wichtig. Vielleicht nur ganz für dich allein. Heilung durch Teilen oder Mitteilen, weitergeben. Sie, jemand beschenken, jemand Freude machen. Heilung durch Beherbergung heiliger Menschen. Gäste, manche haben unwissend Engel beherbergt. Also indem du gute, liebe Menschen aufnimmst und du wirst merken, plötzlich zieht auch ein guter Geist ein. Nimmst aber böse Menschen auf, zieht der böse Geist zu dir ein. Also was nimmst du auf? Also durch Beherbergung heiliger Menschen. Heilung durch Gutes tun. Nicht nur durch Gebet immer, durch Gutes tun. Heilung durch Vergebung oder Verzeihung. So viele Krankheiten kommen, indem man nicht nachgeben will, nicht vergessen will, was einem Zug angefügt wurde, wie man beleidigt wurde und wie man gekränkt wurde und so weiter. Heilung durch Vergessen hinter sich werfen. Hoffnung auf Heilung. Also es ist nicht nur schnell die Hände auflegen, ein bisschen durchschütteln, ein bisschen Öl. Nein, es ist auch Arbeit an sich selbst. Wer geheilt werden möchte, muss einen Preis bezahlen. Und zwar an sich selbst, in sich selbst, über sich selbst, hinter sich selbst. Heilung durch Vergessen habe ich gehabt. Heilung durch das Hören. Heilung durch das Hören. Kannst nachdenken, das sind Statuen gewesen. Also da horcht jemand, hört gute Worte, gute Gedanken. Durch Zuhören. Einfach Heilung durch Hören, was es auch immer ist. Dann war ein Punkt natürlich für die fromme Seite. Heilung durch den Glauben. Heilung durch Gottesdienst, durch viel Gebet. Verbundenheit mit Gott. Zwar katholisch, muss man auch noch dazulassen. War vor der Reformation dieses Schloss gebaut. Heilung durch Betrachtung von Heiligen. Also von Menschen, die Gott geliebt haben über alles, nicht mit Verbrecher sich abzugeben. Wir betrachten heute so viele Verbrecher im Fernsehen. Da läuft ein Verbrecher nach dem anderen. Kriminelle. Wir beten Kriminelle an. Nein. Fang an, Heilige nicht anzubeten, aber zu betrachten. Guck mal, was haben die gemacht? Wie haben die das gewirkt? Wir werden demnächst hier auch einen Film zeigen. Hab schon bestellt mit unserem Video, weil solange es noch dunkel ist. Georg Müller. Und seine Geschichte ist ganz neu verfilmt worden für Bibel TV und das kann man jetzt bekommen und ich habe jetzt bestellt. Ich habe gesagt, das muss ich zeigen. Gleich 1. April wird's gezeigt. Also könnt ihr jetzt schon Georg Müller jetzt eintragen, abends 19 Uhr. Georg Müller, der Vater des Glaubens. Was Gott aus diesem Menschen, einen Trunkenbold und einen, der sich gehen ließ und wie er dann aus ihm den Vater des Glaubens und des Vater des Gebets gemacht hat. Also die Macht des Glaubens und die Macht des Gebetes. Also Betrachtung von Vorbilder. Heilung durch Dienen. Also die Palette ist riesig. Als ich das anfing, ich habe 2 Stunden gebraucht, um da schnell zu gucken, was ist mit dem, was stellt dieses Symbol dar. Also immer im Symbol dargestellt. Heilung durch Dienen. Weißt du, Hoffnung auf Heilung. Wir wollen geheilt werden, aber sind wir bereit zu dienen? Je mehr wir dienen, desto mehr wird uns gedient. Je mehr wir helfen, wird uns geholfen. Heilung durch Geben. Unterstütze Arme. Und du wirst auch unterstützt. Heilung durch Verantwortung für andere. Heilung durch Fürsorge. Heilung durch Schutz anderer. Indem du andere beschützt, wirst du geheilt. Du fühlst dich verantwortlich. Du hast eine Aufgabe. Heilung durch Einsatz für andere. Dann kommt noch ein paar schöne Sachen. Heilung durch Musik. Wir wissen ja, beim David wurden die Dämonen, die unreinen Geister durch Harfenspiel vertrieben. Wir müssen also nicht nur aufreizen, sondern Rapmusik, Disco-Musik oder aufregende Musik, sondern beruhigende Musik, entspannende Musik. Heilung durch Musik. Heilung durch Gebet, durch gute Taten. Du kannst auch geheilt werden, dieses Statue, dieses Bild. Heilung, indem du anderen Leuten was vorliest. Also da ist eine Person, eine ältere Dame oder Frau, vielleicht auch eine Nonne, weiß ich nicht, das war auf jeden Fall aus dem Mittelalter, die liest jemanden. Da steht Heilung durch Vorlesen. Indem du Märchen vorliest, Geschichten vorliest, Gottes Wort vorliest. Du musst doch nicht vorpredigen, Heilung durch Vorlesen. Du gibst etwas weiter, was andere in die Welt gesetzt haben. Es geht durch deinen Fleischwolf und es geht zu den anderen Menschen weiter. Heilung durch Vorlesen. Dann ein sehr interessantes Bild, Heilung durch die Engel. Da liegt ein Kranker, verstümmelt, gebückt oder voller Schmerzen und der Engel hält die Hand drüber. Heilung durch Engel, durch Besuche von Engel. Und ich habe vorhin gesagt, mancher hat unwissend Engel beherbergt. Heilung durch die Liebe, Heilung durch die Natur, Heilung durch gesunde Ernährung, Heilung durch Wasser, da kommt auch der Kneipp mit seinen Kneippkuren her. Heilung durch Wasser. Heilung durch Ruhe und Entspannung, Heilung durch Harmonie, alles so ausgeglichen, ausbalanciert, Heilung durch Erkennen und Verstehen, Heilung durch die Kunst des Schönen, ob es jetzt Natur ist oder sonst was, Heilung durch die Erinnerung, du hast vielleicht manches vergessen und dass du den Heiligen Geist bittest, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich wieder zusammenkriege, das Bild. Heilung durch Erinnerung. Da ist uns etwas verloren gegangen. Oder vielleicht wurde manches verheimlicht uns. Heilung durch Freude. Und noch etwas. Heilung durch Enthaltsamkeit und Verzicht. Auch das ist wichtig für die Heilung. Also natürliche, geistliche und übernatürliche. Diese drei Elemente gehören dazu. Dann... Das war nicht drin, zumindest ich habe nicht gefunden. Da waren nachher noch Studenten da, die Fotos gemacht haben und dann war eine Führung dort. Also ich bin nicht alles durch, aber ich habe ja euch gesagt, was von St. Patrick, verbinde dich mit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn du dich mit Gott verbindest, also Heilung durch die Verbindung mit Jesus, Heilung durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist, da werden wir gesund und mit dem Vater. Jesus hat alles für deine Heilung schon bezahlt. Wenn du denkst, du müsstest noch was bezahlen, bist falsch, am falschen Ort. Er hat für deine Sünden bezahlt. Er hat für deine Ewigkeit bezahlt. Deine Ewigkeit, du musst für deine Ewigkeit nichts mehr bezahlen. Kannst du es vorstellen? Du hast alles schon ausgesorgt. Wenn du in den Himmel kommst, in dem Augenblick, wo du diese Erlösung annimmst, da ist alles bezahlt. Dein Auto im Himmel ist bezahlt. Das Flugzeug für dich ist im Himmel bezahlt. Das ganze Essen, die ganze Ernährung ist für dich im Himmel bezahlt. Strom ist bezahlt im Himmel. Luft ist bezahlt im Himmel. Wasser ist bezahlt im Himmel. Die ganzen Nebenkosten sind bezahlt. Ja, du musst es alles denken. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Also, da ist alles bezahlt. Deine Dienerschaft ist bezahlt. Also die ganzen Wesen, die dir einmal dienen werden, da ist alles bezahlt. Die Steuern sind für dich bezahlt. Da gibt's keinen Zehnten mehr. Das ist alles bezahlt. Jesus will unser Wohlbefinden. Das muss uns wichtig. Dieser Glaube muss in uns ganz tief sitzen. Gott will mein Bestes. Wenn ich das weiß, weiß ich eigentlich alles. Und Gott will mein Bestes. Heilung ist nicht etwas, das ich mir erarbeiten könnte oder zu dem ich hinwachsen könnte. Gewiss, ich muss mich mit diesen Dingen beschäftigen, mich diesen Dingen öffnen. Egal, was ich jetzt hier nehme oder wo ich bin. Ich muss für die Heilung reif werden, mündig werden, empfänglich werden, ansprechbar werden, erreichbar werden. Wir müssen, lass mich mal vielleicht das so sagen, ich muss von meiner Gesundheit bedient werden. Der Engel der Gesundheit muss kommen und mich bedienen. Verstehst du das, was ich verstehe? Engel der Gesundheit. Das ist ein neuer Engel, den ich entdeckt habe. Aber es könnte Raphael sein. So, Michael, Gabriel, Raphael ist für Gesundheit zuständig, einer dieser Erzengel. Aber egal wie, also wie, der Engel muss kommen und sagen, der ist würdig, der kriegt jetzt, was er braucht. Und der kriegt das immer pillenmäßig, so dosiert. Und wir kriegen unsere Heilung auch immer dosiert. Wenn du zum Arzt gehst und was macht er, wenn du irgendwie was hast? Penicillin 10 Tage einnehmen. Und jetzt musst du es glauben oder nicht. 10 Tage. Nicht nach 2 Tagen aufgeben und sagen, das hat nicht gewirkt. Es wird dir nach 8 Tagen auch nicht wirken. Erst am 10. Tag. Und du musst gehorchen lernen. Und genau das ist also Heilung, hängt sehr viel mit der Anweisung des himmlischen Arztes, die ihm gehorchen, indem wir das tun, was er uns sagt oder gesagt hat. Jesus heilte sie alle. Weißt du, wir müssen empfänglich sein für die Heilung. Und die Leute dort, wovon ich gelesen habe, hier in den Dörfern am See Genezareth, sie wollten ihn nur berühren. Und Jesus heilte alle, die wollten, die heilte er. Die waren nicht gut. Die Menschen waren Sünder, die er geheilt hat. Das waren nicht seine Nachfolger. Du bist vielleicht entsetzt. Also da war kein einziger Apostel dabei, der er geheilt hat. Das waren alles Leute, die vom Dorf kamen. Die wollten ihn nur berühren. Also die Heilung ist nichts für Heilige, die Heilung ist für Sünder, verlorene Menschen. Denn Jesus kam, um die zu erlösen, die vom Satan überwältigt waren. Und Krankheit ist ein Übel, das Satan den Menschen zugefügt hat. Und hier heilte sie alle. Du brauchst nicht gut zu sein, um die Heilung zu empfangen, aber du musst reif sein, willig sein, demütig genug sein, zu empfangen. Ja, Herr. Und die Quaste, weißt du, die hängt so runter. Du musst die bücken und berühren. Den Demütigen schenkt er Gnade. Den Demütigen vergibt er Sünde. So wie dieser Schächer dort im Tempel, eigentlich dieser Schächer der Zöllner. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und es passierte. Natürlich, der andere zählt alles auf, was er getan hat. Heilung ist im Angebot Gottes, ein Teil des Evangeliums. Gott gibt uns in der Heilung das zurück, was der Teufel uns gestohlen hat, egal zu allen Menschen, ob sie gut sind oder schlecht sind, alle, die sich beschenken lassen. Und du wirst sehen, beim Billy, oder wir können alle anderen Heilungsevangelisten, ich diene ja auch Gott und ich weiß das auch aus meinem Dienst und meinem Leben, so viele Menschen werden gesegnet und die haben letztendlich nicht verdient, die Segnungen. Und die Frage ist, hast du verdient die? Sei ganz ehrlich, hast du einer der Segnungen Gottes verdient? Keiner. Ist alles unverdient. Da ist eine interessante Frage, also ich bin an der Sache geheilt, aber dann kam was anderes, viel schlimmer. Wenn du nicht beim Heilern bleibst, kommt was anderes, das viel schlimmer ist. Weil du Gottesdienste oder den Dienst Gottes in Anspruch genommen hast, aber du bist nicht beim Herrn geblieben. Also die kamen und die wollten ihn nur berühren. Und nicht mehr, nur berühren. Die wollten also Jesus gar nicht nachfolgen. Die wollten nicht sich taufen lassen. Die wollten nicht Jünger Jesu werden. Die wollten ihn nur berühren. Und Jesus ließ sich das gefallen. Gott gibt dir alles zurück, was der Teufel gestohlen hat. Was hat er dir alles gestohlen? Die Gesundheit. Das ist was ganz wertvolles Gut, das wir Menschen haben. Er gibt dir die Geborgenheit zurück, die Ruhe, den Frieden zurück. Weißt du, der Teufel ist in deinem Leben eingebrochen. Als ich so mir über dieses Gedanken, über Hoffnung auf Heilung mir gemacht habe heute Nachmittag, kam mir ein Gedanke. Ich weiß nicht, ist es bei dir schon mal eingebrochen worden? Und wenn dir mal, wenn es in der Kirche ist, ein paar Mal eingebrochen worden. Und weißt du, wenn eingebrochen wurde, das erste, was ich gemacht habe, Schlösser auswechseln. Neue Schlösser. Und dann kann der Dieb nicht mehr kommen. Wenn bei dir eingebrochen wurde, deine Erlösung ist nichts anderes oder die Berührung des Herrn ist nichts anderes, da kommt ein neues Schloss hin. Mit einem neuen Schlüssel. Und jetzt kommt der Dieb nicht mehr rein. Natürlich, das große Problem ist, wenn da kein Schloss hinkommt, die Angst. die Angst. Hoffentlich kommt er heute Nacht nicht wieder. Die Angst ist die schlimmste Krankheit, die es überhaupt gibt. Krebs ist nicht so schlimm. Multiple Sklerose ist nicht so schlimm. Der Tod ist nicht einmal so schlimm. Die Angst ist die schlimmste Krankheit. Und wenn die mal gebrochen ist, Schlüssel ist ausgetauscht. Mir kann nichts passieren. Und der Herr hat das andere Schlüssel. Der Einzige, der zu mir jetzt noch kommen kann, ist der Herr Jesus. Und ich, wir beide gehen ein und aus. Ich habe die Schlüssel. Jesus gibt dir ein neues Schloss in deinem Leben. Gibt neue Sicherheit. Das Schloss ist ausgetauscht. Das ist Heilung. Damit fängt die Heilung an. Aber jetzt kannst du herkommen und wenn du jetzt aus dem Haus gehst und die Tür nicht verschließt, ist der Teufel wieder drin. Deshalb sagt der Herr, wachet. Seid sehr vorsichtig. Wachet. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wo er irgendwo eindringen könnte. Also du bist verantwortlich. Der Herr wird immer die Tür abschließen. Aber du musst auch die Tür abschließen und keinen Einlass gewähren. Der Teufel will, dass du die Krankheit annimmst, dich mit der Krankheit identifizierst. Wir haben am Sonntag so ein schönes Zeugnis gehört. Du kannst annehmen die Krankheit oder ablehnen. Zwei Möglichkeiten hast du. Du kannst sagen, nein, nehme ich nicht an. Es ist wahr. In der Bibel heißt es, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Es ist alles wahr, was der Arzt sagt. Der Arzt wird dir keine Dummheiten erzählen. Seine Geräte arbeiten so perfekt. Die Röntgenstrahlen, die sehen ganz genau. Also der Arzt arbeitet sehr genau. Also was der Arzt sagt, es stimmt. Unheilbar. Aber wir haben noch einen Boss, einen Chef, einen Oberarzt, eine andere Zentrale. Und die sagt, heilbar. Und die sagt, es ist möglich. Und die sagt, es ist veränderbar. Und die sagt, ich kann neue Teile nachliefern. Sonst musst du warten, bis irgendwo jemand stirbt und neues Herz dir gibt. Und vom Himmel aus, da kannst du in Bruchteilen von Sekunden ein neues Herz, neuen Geist, neue Gelenke, alles neu bekommen. Also ich kann's, menschlich unmöglich. Und deshalb, wir sollten nicht so sehr uns identifizieren, was die Menschen sagen. Die Menschen nehmen uns die Hoffnung weg. Du kannst nicht geheilt werden. Und deshalb, die Macht Satans muss gebrochen werden in unserem Leben, dass Begrenzungen angenommen werden, dass du akzeptierst und dich abfindest mit deinem Schicksal. Ich muss jetzt an Krücken laufen. Ich muss jetzt im Bett liegen bleiben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann haben wir eine neue Identität. Schloss ausgewechselt. Schloss ausgewechselt. Wir identifizieren uns mit Gott, mit dem Himmel. Wir verbinden uns mit Gesundheit. Das steht in diesem Patrick-Gebet nicht drin. Aber das kannst du noch dazufügen, wenn du willst. Und so weiter. Ich verbinde mich mit der Gesundheit Gottes. Kannst du dir vorstellen, dass Engel in Krücken laufen? Dass sie im Rollstuhl sitzen, dass sie Brille tragen, Hörapparat, zweiten Zähne. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Engel sind kerngesund, die fliegen. Und genau das ist, was Gott möchte, dass du fliegst. Dass du alles überfliegst. Das ist wahr. Die da unten, einarmig, einbeinig. Aber wir? Ich habe Howard Pittman, einen Bruder bei mir gehabt, der war tot, Pastor, Baptistenpastor, und kam nach etwa 3 Tagen wieder zu sich, war also scheintot und nicht nur tot, sondern war tot. Und sein Arzt, der ihn begleitet, der war Bruder aus seiner Gemeinde, hat ihn wieder zum Leben erweckt, hat gesagt, ich kann nicht den Totenschein ausstellen, das ist mein Bruder, der hat meine Familie getraut, uns getraut, hat uns gesegnet, mich getraut und so weiter. Und jetzt muss er den Todesschein für seinen Pastor ausstellen. Und dann berührte seine Hand, will den Puls spüren, und dann hörte 2, 3 Schläge. Und dann sagte, nein, der Mann ist nicht tot. Ich kann nicht den Totenschein. Und er hat sich Urlaub genommen und hat mit dem Mann gebetet, blieb im Krankenhaus, bis er wieder zu sich kam. Und dieser Bruder Howard Pittman hat mir eine Geschichte erzählt vom drüben, vom Jenseits, wie es drüben aussieht. Und ich kann euch sagen, drüben sieht es ganz anders aus, als du hier denkst. Und wer einmal drüben war, der will nicht mehr hier zurück. Und die ärgern sich. Wenn du sie nochmal zurückholst, kriegst du sogar noch Ärger mit den Leuten. Das war dort drüben so schön. Und dann sagte, da kommt eine Schwester. Und in Amerika drüben, die Krankenversorgung ist nicht so wie bei uns. Verstehst du, dass du gleich neue Zähne kriegst und sowas. Da war ein Bruder, der starb oder hat im Krieg sein Bein verloren gehabt. Und weißt du, was er gemacht hat? Ich sag, Bruder, guck und spielt Fußball. Oder will Fußball spielen. Sag, guck, Bruder, mein Fuß. Nicht einbeinig. Und dann war eine alte Schwester, die keine Zähne mehr hatte, also nicht unter den Menschen gehen wollte. Manche gehen nicht unter den Menschen, wenn die Zähne gezogen sind und so weiter. Und dann erst, wenn die zweiten Zähne da sind, zur dritten, dann gehen sie. Und die Schwester kam und sagt, guck mal, Bruder, guck mal hier, die schönen weißen Zähne. Und dort im Himmel sagt, er hat gesucht, es gibt keine alten Leute. Alle sind so um 30, 35. So schön. 30, 35. Ja, und keine Verstümmelten, keine Kranken. Und das alles, was hier unser Teufel geklaut hat, die Zähne, die Hände. Und ich habe gelesen, ja, besser mit einem Arm ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Verdammnis. So, das wird uns alles wieder erstattet werden. So, dort ist Vollkommenheit. Und das hat Gott für uns vorbereitet und das wird er uns geben auch. Wir verbinden uns also mit der himmlischen Gesundheit, mit der himmlischen Kraft. Was auch in diesem St. Patrick-Gebet auch nicht drin ist, könntest du ergänzen, wenn du wolltest. Ich werde für Freitag versuchen, ich habe schon geschrieben, du hast meine Vorlage zu Hause gelassen und nicht, kam nicht mehr zum Drucken. Aber das werde ich nachholen und ihr habt es bis Freitag. Ich verbinde mich mit dem Blut Jesu. Das ist auch ganz wichtig. Das ist mir auch nachher beim Durchlesen und Nachdenken, steht nicht drin, aber das kannst du machen. Ich verbinde mich mit dem Blut Jesu. Das Blut Jesu fließt in meine Adern. Ich übernehme das Blut Jesu, das Leben Jesu. Und dann, denn im Blut ist das Leben. Wenn wir glauben und Gottes Wort ernst nehmen, mit Gott verbunden sind, verbinden wir uns mit der Gesundheit. Also Hoffnung auf Heilung. Diese Verbindung ist so wichtig. Unser Geist wird plötzlich aktiv, wenn ich mich mit Gott verbinde. Plötzlich überträgt sich das von ihm auf mich. Er steckt mich an. Hoffnung auf Heilung. Bevor wir die Heilung so richtig erleben, empfangen können, ist es auch wichtig, sich von allen anderen Zeugs lösen, von Krankheit sich lösen, von Zweifel sich lösen, von Unglauben sich lösen, von allem, was einem krank macht. Auch das gehört, krankmachende Worte. Ich löse mich, vergiss es. Krankmachende Gedanken. Krankmachende Bücher. Die meisten werden krank, wenn sie die Medizinbücher lesen. Ja, die werden krank. Lies nur Medizinbücher und du wirst krank. Ich weiß aus eigener Erfahrung und ich kann euch ein Lied singen. Krankmachende Bücher. Ich habe mir ein Buch angeschafft, ganz schnell im Telegram-Stil, über Krebs. Wie erkennt man Krebskranke oder Beschreibung von allen möglichen Krebskrankheiten? Und 70 Mark haben sie mir diese Bücher gekostet. Und dann heißt es, mit den Lymphknoten da fängt es an irgendwo. Und dann dachte ich, guck's mal, wie sieht's bei dir aus? Ich habe Knollen, richtige Knollen, geschwollen. Und da genauso. Und ich stehe da. Und ich bin nicht losgeworden. Ich habe mich mit Öl salben lassen, nichts geklappt. Ich habe mit mir beten lassen, habe meine Sünden bekannt. Also wenn es irgendwas ist. Und habe gesagt, war damals 25 bis 28 irgendwo dazwischen. Und habe gesagt, ich muss sterben. Also ich habe Krebs im höchsten Stadium. Und es ging für Tage nicht weg. Und dann nichts, keine Lösung. Jetzt zum Arzt wollte ich nicht rennen. Das ist ja bisher nie was gehabt. Und jetzt plötzlich bricht sowas hervor. Und dann habe ich gebetet und dann mich selber gefragt, Herr, seit wann habe ich das? Wie ist das? Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt? Zeig mir, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, Johannes, seit wann hast du das? Und genau seitdem ich die Bücher zu Hause hatte. Aber leider habe ich schon unterstrichen gehabt, ein bisschen angemalt oder meine Handnotizen gemacht. Sonst hätte ich das Buch wieder an die Buchhandlung zurückgegeben. Ich habe in den Müll geschmissen. Mit mir wurde nicht gebetet mehr. Aber als ich die Bücher in den Müll schmiss, von dem Augenblick oder kurze Zeit später, denke ich, jetzt ist egal, sterben musst du so und so, die Bücher kannst du nicht mehr mitnehmen. Und die haben mir die Krankheit nach Hause gebracht, in mein Haus gebracht. Und als ich die Bücher in den Müll geschmissen habe, bin ich geheilt worden. Du wirst geheilt, wenn du deine Krankheitsbücher, deine Krankheitsgeschichten, das ganze Krankheitszeug dich trennst. Manche sind so Experten, wenn ich anfange mit ihm zu beten, fangen sie an, mit mir Lateinisch zu sprechen. Und erzähl mir, was sie für Krankheiten haben. Die sollen lieber in Zungen beten und nicht Lateinisch. Das ist viel besser und viel mehr. Dem Heiligen Geist sagen, was sie für Probleme haben. Wir lösen uns von krankmachenden Leuten, Menschen. Das ist ganz arg wichtig, nicht nur Bücher und Gegenstände. Krankmachenden Lehren. Das gehört auch unter Umständen, wenn du mit Leuten zusammen warst, die Probleme gemacht haben. Und du hast Gegenstände von Leuten, die Probleme gemacht haben. Die machen weiter die Probleme. Denn das ist so ein Einfallstor. Jedes Mal, wenn du da so Fläschchen in der Hand nimmst oder ein Gegenstand in der Hand nimmst, wirst du erinnert. Das ist von dem und dem oder der und der. Du solltest auch nichts annehmen von kranken Leuten. Ich habe einen Fall gehabt, verschiedene Fälle. Jemand kriegt Hautausschlag. Und wir beten und finden keine Lösung. Und dann sage ich, wann hast du immer? Manche Tage habe ich das und manche Tage habe ich keinen Hautausschlag. Deshalb, wann hast du das? Ja, wenn ich das und das bestimmte Kleid anziehe. Und dann sage ich, ja, sag mal, von wem hast du das? Und es kam raus, dass es eine Hexe war, der das Kleid gehörte. Die hat Hokus Pokus gemacht und so weiter. Und hat einfach so jemand unterjubelt und gesagt, das ist ein gutes Kleid, passt dir und so weiter, trag mal das. Es passt so weiter und für dich rausgesucht. Aber weißt du, so wie die Schweißtücher von Paulus Kraft hatten und Heilung hatten, so genauso Mächte sind in den Klamotten. Du kannst 10-mal waschen, das ist ein Geist. Geist lässt sich nicht rauswaschen. Verfluchtes, Verwünschtes und so weiter. Und du weißt nicht, wie der Teufel manches dir unterjubelt. Und zum Wunder ist nicht, wo du krank bist. Deshalb, der Heilige Geist zeigt uns, was wir essen sollen. Der Heilige Geist zeigt uns, was wir anziehen sollen. Und das ist Hoffnung auf Heilung. Der Heilige Geist ist ein heilender Geist. Und er zeigt uns, mit wem wir Umgang haben sollen und mit wem wir keinen Umgang haben sollen. Und das ist vielleicht unhöflich, aber das ist nötig. Das macht dich krank. Manche Leute haben Kopfschmerzen. Und ich kann manchen Leuten fast genau sagen, wann sie Kopfschmerzen haben. Du musst nur mit bestimmten Leuten zusammensitzen. Und du hast Kopfschmerzen. Weil es sich überträgt. Diese Frage ist gar nicht so unberechtigt, was die Person hier stellt. Also wenn man schwerst Kranke berührt. Wir sollen Kranken dienen. Wir sollen Kranken helfen. Das ist gar nicht, steht außer Sache. Aber wenn wir die Krankheiten uns aneignen, die sie haben, uns mit diesen Krankheiten identifizieren, die sie haben, dann muss nur jemand röcheln. Und du fängst auch bald zu röcheln an. Oder manches andere. Okay. Löse dich von krankmachenden Programmen. Krankmachenden Institutionen. Hoffnung auf Heilung. Wir tun alles, was in unserer Kraft steht, und das andere muss dann der Herr tun. Aber wir müssen den Staub abschütteln, und so weiter, und dem Feind keine Angriffsfläche geben, kein Einfallstor in unserem Leben geben. Er hat uns ein neues Schloss gegeben, und wir lassen niemand anders rein. Du sollst deine Krankheit nicht mehr füttern. Mit was es auch immer ist. Alles existiert nur, wenn es Nahrung hat. Lass doch den Krebs verhungern. Du hast Krebs. Okay, nichts dagegen. Aber lass jetzt diesen Krebs in dir verhungern. Gib keine Nahrung. Beschäftige mit Gesundheit, beschäftige mit Stärke, beschäftige mit Gott, beschäftige mit Frieden, beschäftige mit Freude, beschäftige mit Wort Gottes, mit erbauenden Musik, beschäftige mit Zukunft. Füttere dein Leben mit Gesundheit, mit Heilung. Erzähle deinem Leben, wie viele schon durch Jesus geheilt worden sind. Oh, und lies mal die ganzen Heilungsgeschichten in der Bibel durch, die Evangelien. Und da fütterst du deine Seele mit Heilung. Das weckt, ach guck mal, der hat geheilt und dem hat, und dann die ganzen Heilungsbücher. Es gibt ganz tolle Bücher, auch wenn sie manchmal nicht stimmen, es ist egal. Nein, es gibt manche Bücher, die, weißt du, es wird immer evangelistisch geschrieben. Das heißt immer ein bisschen mehr, da werden immer doppelt gezählt oder dreifach. Das spielt also jetzt keine Rolle. Aber da ist etwas an der Sache wahr. Und also wenn es nur 10% wahr ist, und das ist immer, denn 10% gehört Gott. Der Zehnte. Und wenn es nur 10% wahr ist, da ist schon was dran. Denk nur Katrin Kuhlmann, Benny Hinn. Auch wenn du mit vielem nicht einverstanden bist oder sein musst. Ich muss nicht mit allen Leuten einverstanden sein. Aber diese Hoffnung, da passiert was. Du musst, mit mir musst auch nicht einverstanden sein. So 10% genügt, das ist dann schon von Gott. Der Zehnte ist des Herrn. Fütter also mit guten Sachen. Fütter es mit dem Heiligen Geist. Denn die Bibel sagt, es geschieht nicht durch hier oder Kraft, es geschieht durch meinen Geist. Und durch die Impulse des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, ich werde den Tröster bitten und er wird zu euch kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Arbeite mit Gott zusammen. Und wenn du mit Gott zusammen arbeitest, arbeitest du mit dem Doktor in dir zusammen. Gott ist in dir. Hoffnung auf Heilung. Und solange Gott in mir ist, habe ich den Arzt, den Leibarzt bei mir. Jeder von uns hat seinen Leibarzt. Begreife das. Der Herr ist dein Leibarzt. Der Herr ist dein Rechtsanwalt. Der Herr ist dein Helfer. Und jeder, wenn du das richtig, Gott ist nicht der Arzt, er ist mein Leibarzt. Begreife das. Dann Demut. Du kannst nur geheilt werden, wenn du demütig bist. Die Bibel sagt, dem Stolzen widersteht Gott, dem Demütigen gib der Gnade. Die Stolzen werden alle krank, bleiben krank, können nicht richtig gesund werden. Den Stolzen kannst du nicht korrigieren, den Stolzen kannst du nicht führen, der Stolz ist nicht verbesserlich, der Stolz ist nicht belehrbar. Nur dem Demütigen schenkt er Gnade. Denk an Naaman. Er solle sich 7-mal im Jordan taufen. Mach ich nicht. Dann die Knechte haben sie überredet, tu doch, Vater. Und erst als er sich demütigte, konnte er geheilt werden. Du weißt ganz genau, das soll ich tun. Demütige ich vor Gott. Auch wenn es komisch klingt. Habe ich nicht gesagt, auf einem Fuß zu stehen. Auf einen Fuß beten. Oder auf zwei. Oder ja, Gott gibt uns manchmal komische Impulse. Tauf dich 7-mal im Jordan. Unser Wasser ist viel besser in Damaskus als dieser dreckige Jordan da. Aber wenn Gott sagt, tu das, füll die Krüge mit Wasser. Verrückt. Dann, als nächstes, um die Heilung zu empfangen, du musst eine Entscheidung treffen. Willst du gesund werden oder nicht? Willst du wirklich gesund werden? Wirklich, wirklich. Ich werde nie vergessen, ich bete in Ingolstadt mit einem Mann, lege meine Hände auf und plötzlich greift er und sagt, Pastor, bevor du betest, ich will dir noch was sagen. Bete so, dass ich geheilt werde, aber meine Rente behalten kann. Schön. Ich habe es trotzdem gebetet. Auch ich habe gesagt, Herr, hilf, dass er seine Rente behält. Nein, dem Demütigen schenkt er Gnade. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich will überleben. Ich will nicht sterben. Ich will die Krankheit nicht füttern. Ich will noch dies und jenes tun. Ich will dir sagen, wie du wirklich gesund wirst. Wenn du dich selbst aufgibst, baust du rapide ab. Aber wenn du sagst, ich will, ich habe noch Lust am Leben. Ich will noch nicht sterben. Also ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo der Tod reell war. Also mein Opa, der lebte bei uns und hat im Hausgang, bei uns war Sitte, dass man im Hausgang seinen Sarg hatte, die alten Leute. So, die hatten schon ihr Sarg und der Opa hat sich manchmal reingelegt und sagt, ich passe noch rein. Und ich habe auch sehr oft im Sarg gespielt. Ich passe auch rein. Ich bin manchmal mit dem Opa zusammen im Sarg gelegen. Weißt du, das kannst du. Das ist auch eine Art des Lebens, der Lebensphilosophie. Also ich passe noch im Sarg rein. Da weißt du schon mal vor, wenn man breiter wird, passt man nicht mehr rein. Also wir sollten nicht unseren Tod planen, sondern wir sollten unser Leben planen, Geschwister. Das ist mir so groß. Ich rede aus dem Hintergrund, wo ich herkomme. Wer mit sich selbst zufrieden ist und nichts mehr will, wird auch nichts mehr erreichen. Ganz wichtig. Heilung kommt, wenn du Pläne auf Richtung Gesundheit machst. Wir müssen aufhören, dem Teufel zu glauben. Ich kenne jemanden ganz Liebes, die überlegt sich schon, soll ich nicht dorthin ziehen, da ist das Krankenhaus näher, da ist die Bestrahlungsklinik näher, da ist der Doktor näher, da muss ich nicht so weit fahren bis zum Arzt. Diese Leute können lebtag nicht geheilt werden. Wir sollten lieber suchen, wie kann ich vom Krankenhaus so weit wie möglich wegkommen? Wie kann ich den Arzt nur einmal im Jahr vielleicht, den Zahnarzt vielleicht einmal im Jahr sehen? Oder, also nein, aber die überlegt sich schon, denkt sich schon die ganze Zeit, plant, wie kann ich dem Arzt noch näher kommen? Solche Leute gibt's. Solche Leute gibt's. Wer bestimmt? Die kennt diese Leute. Gott schenke Gnade. Umziehen, um beim Arzt nahe zu sein. Die Telefonnummer des Arztes gleich griffbereit haben. Wir werden gesund, wenn wir nicht mehr ans Krankenhaus denken. Das ist, wie man den Tod austreibt, vertreiben, ignoriert. Wenn wir nicht mehr an die Bestrahlung und die Operation denken. Wenn wir anfangen, anders zu denken. Ich möchte noch eine Reise machen. Eigentlich, wenn du schwer krank bist, und die Operation ansteht und du weißt, du hast Krebs im letzten Stadium, genieß dein Leben und sag, jetzt fahre ich wohin? Nach Russland, nach Moskau oder nach Vladivostok. So weit wie möglich weg von dem ganzen Zeug. Und wenn ich sterben muss, dann will ich lieber dort sterben als hier. Wir sollten anfangen, Reiseprospekte zu lesen. und nicht nur Beerdigungsanzeigen und Bestatter schon ganzen Adressen rausschreiben. Sich mit Leuten unterhalten, die eine Reise gemacht haben, erzählt, wie war es dort in Spitzbergen oder Südafrika oder was weiß ich wohin. Sich Ziele setzen, das will ich erreichen. Ja, wie war es denn in Südafrika? War schöner, als in der Wüste, lieber, okay. Wir dürfen der Krankheit kein Recht geben über uns. Kein Unterschlupf, kein Zuhause, keine Genehmigung. Bevor wir geheilt werden, müssen wir in unseren Emotionen geheilt sein. In unseren Emotionen. In unseren Ängsten, von unseren Ängsten befreit werden. Und deshalb hat der Herr Jesus die ganzen Klageweiber rausgetrieben. Weißt du, was die Klageweiber gemacht haben? Die haben immer erinnert, da ist einer gestorben, da ist einer umgekommen, da ist einer aus dem Haus gegangen und so weiter, also und so weiter. Sie haben ständig an das Negative erinnert. Du musst alles raus aus deinem Leben, rausschmerzen, rausrotten, rausreißen, alles, was dich an das Negative erinnert. Das Schöne behältst, die schönen Gedichte behältst. Und es gab bestimmt Sachen, die einem nicht so geschmeckt haben, die Pflege, die Schwere und so weiter, das war auch gut, aber die Last an das Denken, wenn ich, wir denken nur noch an das Schöne. So, wenn ein Kind geboren ist, da denkt die Mutter nicht mehr an die Wehen, da denkt nur an dieses kleine, an diesen kleinen Knut. An diesen kleinen Knut, der zurzeit irgendwo da rumgeistert. Verstehst? Man denkt nicht mehr verstoßen und verachtet und so weiter. Es wird zum Nationalliebling. Wir sollten uns Ziele setzen. Ein Mensch, der eine Aufgabe hat, und du sollst dir eine Aufgabe geben. Weißt du, du sollst eine Vision haben und du wirst deinen Tod überleben, wenn du richtig stehst. Paulus hat eine Vision gehabt von seinem Leben. Als er dann überfuhr, als Gefangener, ist keine schöne Überfahrt, aber als Gefangener fuhr er dann nach Rom und sie haben Schiffbruch erlitten und die kommen da an diese Insel an, bringen Reisig zusammen, machen ein Feuer und er beißt sich so eine Wippe an seine Hand, tödlich. Was macht er? Und fliegt ins Feuer, macht gar kein großes Aufheben, muss betet auch nicht, Vater, hilf jetzt, die Schlange hat mich gebissen. Er wird vielleicht gesagt, dann furchtbar, dieses Biester, weg mit dir. Und weißt du, warum Paulus nicht gestorben ist? Und warum er diesen Biss überlebt hat? Weil er eine Vision hatte. Ich muss nach Rom und ich muss mein Zeugnis dem Kaiser von Rom abgeben. Ich habe noch eine Vision. Und du überlebst deinen Tod, du überlebst deine Krankheit, wenn du eine Vision hast. Ich brauche eine Vision. Dann schüttelst du deine Wippe so weg und die beißt sich bei allen bei uns. Die versucht sich irgendwo festzubeißen. Ein Stich. Wie viele Stiche hast du? Wie viele Verletzungen hast du? Halte dich nicht an deine Verletzungen, halte dich an deine Vision fest. Heilung ist Hoffnung. Oder, ich meine, jetzt für die Heilung meine ich alles. Alles andere auch, was zum Glauben dazu gehört. Hab eine Vision, übernimm eine Verantwortung. Stell dir vor, eine Mutter wird nicht so schnell krank und wird nicht so schnell sterben, wenn sie noch ein ganz kleines Baby zu Hause hat. Eine Mutter wird nicht sterben. Aber derjenige, der keine Verantwortung mehr hat, wird sterben. Mein Vater hat Gott sich um eine Verlängerung seines Lebens gebeten. Herr, ich kann noch nicht geben. Der war schwer krank und Gott hat ihn geheilt und hat noch vielleicht 15, 16 Jahre dazugegeben. Und dann macht er ein Gelübde. Herr, du kannst mich holen, wenn mein jüngster Sohn aus dem Haus geht. Mein Bruder ging im September auf die Bibelschule. Oktober ist er krank geworden, November starb er. Weißt du, wir können, hätte er gesagt, lass mich noch alt werden mit meiner Frau. Der wäre noch alt geworden. Aber nein, wenn mein Jüngster, behalt mich so lange, bis mein Jüngster aus dem Haus geht. Wir begrenzen uns selbst. Wir sollten Gott als unbegrenzten Gott sehen. Und wir sollten uns nicht auch begrenzen. Wir sollten unsere Grenzen weit setzen. Nicht erst, Herr, weißt du, und viele sterben auch. Viele sterben, als wenn ich noch Weihnachten erleben könnte. Und weißt du, ich möchte noch Weihnachten erleben. Und viele kranke Leute, die erleben Weihnachten, nach Weihnachten sind sie tot. Wir sollten also nicht irgendwie so kurze Ziele. Nein, ich will 120 Jahre alt werden. Ist das nicht schön? Und zwar nicht nur 120 Jahre alt und dann an Knüppeln gehen, an Krücken gehen, nein, 120 Jahre und fit bleiben. Fit im Geist, fit in der Seele, fit im Körper. Ich werde nie vergessen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Zeit geht so schnell vorbei, da starb ein Prediger in Kassel von der entschiedenen Christen. ja, so landeskirchliche Gemeinschaft. 106 Jahre und hat immer noch gepredigt, der Kerl. Und es steht da in einem Foto, wie er noch predigt. Natürlich sehr knochig und ausgedörrt, aber er predigt mit 106 Jahren. Ist das nicht schön? Meditiere über göttliche Wahrheiten, dann wirst du nicht so schnell krank. Über das Gute. Philipper Kapitel 4, Vers 8, 7 und 8. Da heißt es, denke, was wohl lautet. Eine Tugend, Lob und so weiter. Noch etwas. Sei gastfrei. Ganz arg wichtig. Mach dein Haus auf. Mach deine Wohnung auf. Mach deine Stube auf. Mit jedem Besuch, wenn, ist das nicht schön mit euch zwei? Die eine Nacht schlafen die da und die nächste Nacht schlafen die dort. Nein, weißt du, wie manche beherbergen unwissend Engel. Und wenn ein guter Mensch zu dir kommt, das Gute des Menschen kommt zu dir. Lade gute Menschen zu dir ein, auch wenn es nur zum Kaffee trinken ist. Oder gehe zu guten Menschen, aber weißt du, die kommen zu dir. Wir haben es verlernt zu herbergen. Die Bibel spricht so viel über Herberge. Wir sollen herbergen. Wir sollen aufnehmen. Jesus hat keinen Platz für die Herberge. Deshalb, damit wir ihn irgendwo aufnehmen können. Und wo warst du nackt? Wo warst du bloß? Und so weiter. Gute Gäste bleiben lange in Erinnerung. Da ziert man sich. Gute Gäste sind gute Verbindungen. Wer weiß, vielleicht brauche ich diese gute Verbindung eines Tages. Und selbst wenn du jetzt keine Gäste hast, gute Gedanken sollen gute Gäste sein, die bei dir ein- und ausgehen. Gute Gedanken sollen gute Gäste sein. Ich will noch ganz schnell ein paar Gedanken bringen, die dir helfen, gesund zu sein und zu werden. Verbanne negative Gefühle. Verbanne negative Gefühle in deinem Leben. Ärger, Bitterkeit, Neid, Groll. Gott hat mir diese Tage so gezeigt. Lass dich lieber benachteiligen, als dass du andere benachteiligen würdest. Das zahlt sich besser aus. Lieber verlierst du, als du anderen Verluste zufügst oder zufügen würdest. Zieh lieber den Kürzeren. Gott wird deinen Weg verlängern. Wir müssen Versuchungen bestehen. Und weißt du, vieles, was so auf unser Leben zukommt, sind Versuchungen nur. Wie bestehst du die Versuchung? Wie kommst du da raus? Interessant ist bei Jesus, als er die Versuchung bestand, Engel kamen und dienten ihm. Du willst, dass Engel kommen und dir dienen? Bestehst du jetzt die Versuchung? Engel kommen nur zu denen, die die Versuchung bestehen. Jesus bestand die Versuchung und als dann der Teufel abließ, Engel kamen und dienten ihm. Was hält deine Krankheit fest? Was lockt sie an? Was zieht sie an? Was veranlasst sie, bei dir zu bleiben? Und eines ist, so wie dieser gute Mann sagt, bete, dass ich geheilt werde, aber dass ich meine Rente behalten kann. Du musst zuerst einmal, bevor du geheilt wirst, noch von etwas erlöst werden. Mitleid. Du musst von Mitleid erlöst werden. Weißt du, wenn du geheilt werden würdest heute Nachmittag und du bist so ein Mensch, der immer auf Mitleid ausfährt, dann hast du nichts mehr zu jammern, hast nichts mehr zu klagen, hast keine Geschichte mehr. Wenn die Leute fragen, wie geht es dir, ja, dann sagst du gut, aber sagst du, das ist gar nicht ungewöhnlich für sie. Das stimmt doch nicht. Was würde passieren, wenn du gesund werden würdest? Mal dir mal das aus. Hoffnung. Manche würden sich dann plötzlich einsam fühlen. Der hat nichts mehr zu quatschen am Telefon. Niemand würde sie mehr besuchen. Niemand würde sie mehr bedienen. Niemand würde ihnen mehr was bringen. Du siehst also, was Mitleid ist. Mitleid ist ein ganz großes Problem, was uns krank macht. Wir können gar nicht gesund werden, weil wir nicht gesund werden wollen. Weil Mitleid, wir würden Mitleid verlieren. Und Jesus hat niemand aus Mitleid geheilt. Nur aus Barmherzigkeit. Aus seiner großen göttlichen Barmherzigkeit. Wenn du nichts mehr zum Jammern hättest, zu bedauern hättest und so weiter, niemand würde dich bemuttern, niemand würde dich mehr unterstützen, niemand würde dich groß beachten, sonst bitte, das ist der Platz für unseren schwachen Bruder, schwache Schwester. Aber du bist jetzt geheilt, jetzt hast du eine Aufgabe. Jetzt musst du den Kumpels wechseln. die Freunde, Bekannten wechseln, neue Schallplatte auflegen, neue Ziele dir setzen, neues Feindbild dir beschaffen. Heilung heißt es hier, Hoffnung auf Heilung, neue Platte auflegen oder CD. Neue Platte, neues Programm. Jetzt Urlaub. Was? Sie wollen in Urlaub? So krank wie Sie sind? So arm wie Sie sind? So, wir waren Studenten und als Studenten haben wir unsere Hochzeitsreise gemacht mit 100 Mark. Und 100 Mark waren früher mal 100 Mark. Aber trotzdem, wir sind bis nach Genua gefahren. Wir haben im Volkswagen geschlafen, am Strand geschlafen. Und dann die letzte Nacht, wir wollten endlich mal ein Bett haben. Und dann haben wir so ein Albergo gefunden. Abends, als wir reinkamen, war es still, aber morgens. Und wir haben natürlich Hochzeit, wir waren auf der Hochzeitsreise, das muss man bedenken. Und dann kommen wir, morgens wachen wir auf, überall ein Geschnattere. Und dann gucken wir überall hin, dieses Albergo war billig. Aber dann konnten wir in die Toilette rüber gucken zum Nachbarn. Aber wir sind in Urlaub gewesen. Und wir werden nie vergessen, wir sind nach Italien, so von Süddeutschland nach Italien, in Urlaub gemacht. Das kann man sich nicht leisten. Gewiss. Wir haben Karotten gegessen oder Äpfel mit eingepackt und Joghurt und wir haben es überlebt. Hochzeitsreise. Aber wenn man sagt, ich kann mir das nicht leisten. Du kannst es leisten, du willst es vielleicht bloß nicht. Du sagst, ich muss ja auf Luxus verzichten. Noch etwas, was ganz wichtig ist, um gesund zu werden. Du erntest, was du sagst. Deine Zunge ist dein Ruder. Jakobus sagt es so wie beim Schiff. Steuert es, dieses kleine Ruder steuert das große Schiff, egal wie groß es ist. Wenn du klagst, dich beschwerst, stöhnst, jammerst und so weiter und dich bedauerst, du erntest das alles. Du sagst, ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht weiter und mir kann niemand helfen. Du rufst die Geister und die entfalten sich nachher bei dir. Wenn du sagst, das halte ich nicht mehr aus. Du musst nur sagen, das halte ich nicht mehr aus. Ich sag dir, kann ich verschriftlich geben, du wirst es nicht aushalten. Oder ich überlebe es nicht mehr. Wir haben als Menschen schon so viele Katastrophen überlebt. Die Jahrmillionen hat die Erde so viele Katastrophen überlebt. Sie wird auch noch diese überleben. Oder ich verkrafte das alles nicht. Du erntest, was du siehst. Dein Körper registriert sofort, gibt eine Meldung weiter. An Seele, Geist und Leib, der überlebt es nicht. Und schon wirst du gelähmt, liegst platt. Es passiert auch das, was du sagst, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Die wollten nur Jesus berühren. Wenn ich ihn nur berühren könnte, ich könnte gesund werden. Deine Worte sind deine zweite Natur. In dem Moment, wo du mit deiner Zunge nach links schlägst oder nach rechts schlägst, steuert sich das ganze Schiff. Deine Zunge bestimmt es. Zunge tut nur das, was dein Inneres, dein Geist, deine Gedanken sagen. Etwas, was einen sehr krank macht. Ich spreche ja von Hoffnung, aber ich muss dieses andere Bild verwenden, diesen Hintergrund verwenden, damit du verstehst, um was es geht. Verdammnis macht dich krank. So viele Menschen verdammen sich selbst, beschuldigen sich selbst, machen sich Vorwürfe. Sie haben nicht erkannt, mir sind meine Sünden vergeben. Ich möchte jetzt nicht nochmal sündigen. Jesus sagt zu der Ehebrecherin, und auch ich verdamme dich nicht. Und Gott ist ein Gott, der uns nicht verdammt. Wenn du willst, dass es dir gut geht, verdamme dich nicht. Und lass dich auch nicht von irgendjemand verdammen. Denn wir sind in Christus eine neue Kreatur. Es stimmt, der Teufel ist bei uns eingebrochen, aber ich lasse mich nicht verdammen. Hoffnung auf Heilung steht jedem zu, der es will. Für dich steht es zu, wenn du willst. Willst du, so fragt der Herr Jesus, willst du gesund werden? Und wenn du gesund werden willst, dann musst du deinen Arzt wechseln. Dann musst du deine Richtung ändern. Dann musst du deine Ansichten ändern. Dann musst du deine Sprache ändern. Dann musst du deine Einstellung ändern. Durch dein Leben fließt ein Strom, entweder guter Strom oder schlechter Strom. Und je nachdem, von welcher Quelle du das Wasser holst. Von Gott oder von den Gefühlen von anderen Menschen und so weiter. Verdamme dich nicht. Lass dir von niemand ein schlechtes Gewissen einreden. Und so weiter. Du kannst nicht gesund werden. Du kannst nicht geheilt werden. Das ist eine Lüge vom Teufel. Du kannst. Andere sind es geworden. Sogar Gott hat bei manchen Leuten das Leben verlängert um 10, 20 Jahre. Du kannst dein Leben verlängern. Du kannst natürlich auch dein Leben verkürzen. Die meisten verkürzen es. Aber Gott will, dass du dein Leben verlängerst. Verlängere dein Leben 15 Jahre. Verlängere dein Leben um 20 Jahre. Du kannst, wenn du schlecht lebst, und die meisten, die rauchen und trinken und saufen und was weiß ich sonst noch alles machen, die verkürzen ihr Leben. Jede Zigarette verkürzt dein Leben und so viele Stunden. Du verkürzt dein Leben mit jeder Zigarette. Aber mit jedem Lobpreis, mit jeder positiven Einstellung verlängerst du dein Leben. Halleluja. Und weißt du, wie du dein Leben verlängern kannst? Die meisten haben es noch nicht begriffen. Herr, sagt David, ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Und ein Tag in deinen Vorhöfen ist mehr als, wie viel? Sonst tausend, als tausend Tage. Ein Tag in den Vorhöfen Gottes. Wir sind 50 Mal im Jahr hier im Gottesdienst, wenn wir nur sonntags sind. 150 Mal, wenn wir Freitag und Samstag hier sind. Überleg einmal, 150 mal 1000. Wie viel ist das? Um so viele Tage verlängerst du dein Leben. In jedem Gottesdienst, wenn du richtig in der Gegenwart Gottes bist. Nicht nur konsumieren, nicht nur zu sagen, mitgehen, Halleluja, Amen. Weißt du, die schönste Gottesdienste erlebt man in farbige Gottesdienste. Weißt du, wie die predigen, wie die sind? Amen, gib ihm. Ja, das sind die Deutschen. Amen, Halleluja. Und dann springen sie auf, gib ihm, weißt? Mitgehen. Und dieses Mitgehen, dieses geistige Mitgehen, mitmachen, mitmischen und sagen, jawohl, noch mehr, für mich. Ein Gottesdienst im Hause Gottes ist so viel wie 1000 richtig mitgegangen. Aber weißt auch, Gott segnet auch die Deutschen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Werke. Wie, schon das ist entspannend. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Auch das ist schon entspannend. Weißt du, die Entspannung im Hause Gottes. Ich sage euch eines, die meisten Menschen in Deutschland können nicht mehr singen. Die können nicht mehr beten. Die können nicht mehr denken. Ihr Denken ist nur vom Fernseher und Radio oder sonst noch und von der Presse programmiert. Die haben keinen gesunden Verstand mehr. Aber du hier, wenn du in den Gottesdienst kommst und selbst wenn du nichts verstehst, dann setz dich hin, du hast abgeschaltet. Du hast umgeschaltet. Du hast umgedacht. Du hast eine Pause gemacht. Oder wenn du die Bibel liest, Du hast was anderes wieder im Kopf. Du schluckst nicht dieses Gift und diesen Müll. Du nimmst etwas aus Jahrmillionen voraus, von der Ewigkeit nimmst du etwas in dir auf. Aus dem Universum. So spricht der Herr. So lass uns aufstehen. Lass uns tanken. Und das ist das Haus Gottes. Und Arthur Blessed, ein guter Freund von mir, hat einmal gesagt, der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was du in 50 Jahren knochenharter Arbeit machen könntest. Der Heilige Geist schafft in 5 Sekunden mehr. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du den guten Heiligen Geist in unsere Mitte geschickt hast und dass der gute Heilige Geist in 5 Sekunden mehr macht, als was wir in 50 Jahren unseres Lebens zustande bringen können. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist mehr wert als 1000. Halleluja. Halleluja. Du bist im Hause Gottes heute. Oh, Lob und Dank. Und Herr, wir beteiligen dich jetzt an unserem Leben. Wir nehmen dich hinein in unserem Heilungsprozess, in unserem Lebensprogramm. Wir nehmen dich hinein in allem Geschehen, in unserem Alltag. Wir nehmen dich hinein in unsere Familie. Wir nehmen dich hinein in unseren Alltag. Wir nehmen dich hinein. Vater, ich danke dir, dass du mit deiner ganzen Herrlichkeit hier bist. Und wir verbinden uns mit der Herrlichkeit Gottes. Halleluja, halleluja. Wir wollen jetzt noch unser Gebete nach vorne bringen, Fragen sind auch schon da, ein paar. Und deine Anliegen Gott abgeben. Vater, wir bringen diese Anliegen dir. Und das ist schon so wertvoll, unser Anliegen dem Herrn zu bringen. Bringe deine Anliegen zum Herrn. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Du solltest dein Anliegen nicht nur reinlegen und so weiter. Nein, reinschmeißen. Weg damit, ab damit, fort damit. Jesus, ich gebe es dir. Ich nehme es nicht mit nach Hause. Weißt du, in der Bibel heißt, werfe deine Last auf den Herrn. Er sorgt für dich. Oder deine Sorgen. Und er will dir helfen. Er will dich leiten. Wir sollten ruhig auch mal zu Hause dein Problem in den Müll schmeißen. deine Medizinbücher in den Müll schmeißen. Weißt du, ein gutes Arztbuch genügt dir vollkommen. Du musst nicht eine ganze Medizinbibliothek haben und dann anfangen, noch Lateinisch zu beten und Lateinisch zu denken und Lateinisch zu quasseln. Weißt du, und die Krankheiten Lateinisch zu beschreiben, es sei denn, du bist Arzt und Krankenschwester, das brauchst du beruflich. Aber wenn du es nicht beruflich brauchst, oh, dann sag, oh Gott, ich bin froh, dass ich das Zeug gar nicht sehen muss. Herr, und in der Bibel betet einer, Herr, halte mich, meine Feinde, weg von meinen Augen, dass ich sie nicht sehe und dass ich sie nicht rieche und dass ich sie nicht schmecke. Vater, halte sie ganz weit fern. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir dir unsere Lasten abgeben dürfen. Heute Abend, du darfst dem Herrn deine Lasten abgeben. Gott berührt dein Ohr, dass du seine Stimme hörst und dass heute Abend, dass du das verstehst, was Gott sagen möchte. Halleluja. Gott, nimm diesen Pfropf aus unserem Ohr raus. Halleluja, dass wir deine Stimme hören. Dass wir deine Stimme so hören, wie deine Schafe es hören. Dass es nicht nur die Stimme hören, sondern auch die Stimme verstehen. Heiland, du hast heute Abend zu einigen geredet. Und hilf, dass die Menschen verstehen. Dass die Menschen begreifen, Herr. Und das, was du tust, ist wohlgetan. Herr, und ich möchte, dass jetzt dein Wirken da ist. Auch während wir jetzt das Opfer aufnehmen, unsere Kollekte, unsere Zehnten, unsere Gaben. Herr, wir bauen dein Reich damit. Es ist nicht, dass wir das Geld, oh Herr, einfach zum Fenster rausschmeißen. Nein, wir investieren unser Geld ins Reich Gottes jetzt. Oh, Glorie, Herr. Und was wir dir geben, ist für die Ewigkeit gegeben. Was wir jetzt hineinlegen in dein Reich, Herr Jesus, mit unserem Leben, ist ein Stück von uns. Jeder Cent, jeder Euro, den wir jetzt hineinlegen, ist ein Stück von uns. Und Heiland, du möchtest den Mangel deiner Kinder ausfüllen. Es sind manche Leute, die Hartz IV haben, manche Leute, die arbeitslos sind, manche Leute, die Rentner sind, manche Leute, die am Ende sind. Aber Herr, deine Kinder sollen Licht sehen. Herr, wir werden heil, auch am Portemonnaie. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt Menschen berührst und sie am Portemonnaie heilst. Herr, das ist ein Wunder. So wie körperliche Heilung stattfinden muss von dir von oben, so muss auch die Portemonnaie-Heilung von oben gegeben werden. Halleluja, dass du uns Geld schenkst und dass wir weise sind in der Verwaltung, dass wir mit weise sind mit Einnehmen und Ausgeben, dass wir unser Geld einteilen, gemäß wie du uns in deinem Wort lehrst. Herr, und dass wir wirklich erfolgreich sind, auch in der Wirtschaft. Bereich. Du lehrst uns, weise zu sein. Und selbst wenn alle Stricke reißen, du sagst, ich will die Fenster des Himmels auftun und meinen Segen herabschütten. Und genau das ist, was wir hier in Berlin und Deutschland brauchen. Oh Herr, hilf, dass wir flüssig werden auf allen Bereichen des Lebens. Halleluja, dass wir flüssig werden. Und Gott, und deshalb bringen wir unsere Gaben nach vorne. Herr, wir können diesen Segen nicht kaufen. Wir können das Flüssige nicht kaufen. Wir können es selber nicht in Bewegung bringen. Aber du bringst die Lawine des Segens über unser Leben ins Rollen. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Schwester, ich darf dich nach vorne bitten. Und wir nehmen es auf im Glauben. Wir geben es im Glauben. Wir lassen es im Glauben fahren. Die Bibel sagt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Preis Gott und Gott will dich segnen. Halleluja. Und wer dann beten möchte und Gebet haben möchte, der kann hier vorne bleiben. Wir bauen hier vorne dem Herrn ein Altar. Und wir beten hier vorne. Wenn du ein Gebet brauchst, komm nach vorne. Gott will dich segnen.